Ja, mir gehen die Ohren aus.
Na, ich glaube, das sollte schon passen, oder?
Sich mit abgefallenen Ohren beschweren hat auch was unglaublich Deutsches.
Schon der Teil mit dem Beschweren halt, ne?
Ich kann nichts hören, hören Sie auf zu reden.
Was?
Gewitter.
Mit auch nicht.
Gibt's Webseiten für.
Oh, da habe ich die Tage was gelernt. Das steht gar nicht auf der Themenliste, glaube ich.
Podcast des Onlyfans.
Ein Jump-Humping.
Was?
Was?
Jump-Humping.
Ich bin gespannt. Und ein bisschen verängstigt.
Ja.
Und auch ein bisschen neugierig.
Ich könnte dir jetzt sagen, welcher Teil überwiegt, aber ich will dir die Laune nicht verderben.
Einen wunderschönen Sunday Morning. Herzlich willkommen zu Folge 417. Hallo Angbor.
Guten Morgen.
Hallo Aristocats.
Es ist mir eine Freude, hier Gast sein zu dürfen.
Und hallo Judith.
Hallo Spotto.
Grüße. Freundschaft.
Auch.
Gesundheit.
Ein langes Leben ist auch schon wieder ein Fluch mittlerweile.
Live long and prosper.
Jump-Humping. Ich möchte jetzt niemanden hier typecasten, aber hatten wir das Thema sexuellen Handlung des Soakings schon mal erwähnt?
Ich musste bei Jump-Humping, habe ich direkt an Soaking gedacht, ja.
Ja, richtig. Also da.
Ich weiß nicht, ob ich das aus dem Podcast hier kenne, aber
So viel zum Thema sich selber typecasten.
Also der Begriff Soaking, wem es nichts sagt, geht irgendwie zurück auf diese diversen Kein-Sex-vor-der-Ehe-Bewegungen. Konkret wird das hier immer mit Mormonen assoziiert. Und zwar, wenn das gegengeschlechtliche Liebesspiel so ein Rein-Raus-Manöver ist, dann könnte man ja gar nicht von Sex sprechen, wenn man nur rein macht und dann nichts tut.
Und nicht mehr raus.
Genau, sich nicht bewegt oder so. Das sogenannte Soaking. Und ich kann jetzt nicht für eure Erfahrungen sprechen, aber für mich klingt das irgendwie, weiß nicht. So, hast du noch Lust? Raus geht ja irgendwie auch nicht, das wäre schon wieder Sex.
Dann bleiben wir halt einfach so liegen.
In diesem Kontext hat sich dazu das Jump-Humping dazu entwickelt. Das ist quasi das Drei-Personen-Soaking.
Was?
Also zwei Leute lümmeln da halt in...
Wenn dich quasi jemand anders bedient, im Sinne von... Also,
wenn jemand auf dem Bett rumhüpft, genau.
Ich dachte, das wäre beim Soaking inbegriffen, aber offenbar ist das...
Was, das auf dem Bett rumhüpfen? Na, um Gottes Willen.
Ja, ich meine, das bringt doch nichts, wenn man nur aufeinander rumliegt. Da muss ja...
Ja, deswegen gibt es ja das Jump-Humping.
Ja.
Du wirst also rein mechanisch von anderen Personen bedient.
Die Sache ist halt, das sind alles... Ich habe auf einer Seite gelesen, dass Leute sagen, sowas würde es tatsächlich geben. Ansonsten kann das natürlich einfach so ein völliger Schwachsinnsbegriff sein.
Und im Hintergrund läuft Van Halen.
Besser als Criss Cross.
Das ist vorbei mit Romantik.
Aber die Idee ist halt irgendwie zu tun, ohne dafür irgendwie belangt werden zu können.
Wie ist das dann eigentlich? Muss man dann wenigstens noch so fürs Alibi dann so sagen, nein, hör auf, du kannst du hier jetzt nicht auf dem Bett rumspringen, während wir hier aufeinander liegen.
Zieh die Schuhe aus.
Das arme Lattenrost.
Das arme Wasserbett.
Ich wollte mich ja schon beschweren über deine Begriffswahl des Gegengeschlechtlichen und so weiter, aber dann ist mir aufgefallen, dass wir hier wie ein für ein ganz gesagt primär von erzkonservativen Christenbrauchtum sprechen und dann habe ich dir das durchgehen lassen.
Danke dir.
Aber ist das wirklich nur so ein Mormon-Ding? Weil also dieses kein Sex vor der Ehe und so, das ist ja so ein generelles, Spotto gerade so umschrieb, generelles sehr...
Ich glaube, die Mormonen kommen da ins Spiel, wo man mehr als zwei Leute für braucht.
Because Mormonen are better Mormonen.
Mormoning.
Okay, ich notiere mal Dinge für
Sunday Mornings 417. Mormoning. Also ich habe es zumindest gelesen in einem Artikel von einer Frau, die quasi als Aufsteigerin der Mormonen da.
Das war die, die immer hüpfen musste. Hatte sie keinen Bock mehr drauf.
Ja, sonst wäre sie ja Absteiger. Was?
Ein wenig sorgt mich, dass meine Mutter mir gerade schreibt, wie genau schreibt man das?
Welcher Teil?
Und wie schaltet man diese Safe Search aus?
Also ich kann es dir schicken, aber es sind halt englische Begriffe, englische Erklärung.
Du bröselst gerade sehr arg.
Es gibt ein Video.
Natürlich gibt es ein Video. Alte Fortpflanzung im Internet. Natürlich gibt es da ein Video dazu. Also es ist natürlich keine Fortpflanzung, ne? Das ist ja. Man liegt da ja nur ganz teilnahmslos.
In seiner, oh Gott.
Ja, Zweikatz, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, jetzt deiner Mutter irgendwie so Pornhub oder keine Ahnung, was es da noch alles gibt, wo sich solche...
KnowYourMeme.com, das ist, glaube ich, safe. Also, na, das ist vielleicht nicht gerade, aber in dem Kontext ist es vertretbar.
Es ist auf jeden Fall einfacher, ja.
Ja. Warum? Ja. Mein nächstes Thema sieht mir auch nicht viel besser. Steam, ich weiß nicht, wenn ihr euch da manchmal einloggt oder so, wird euch auch manchmal eine Software namens Wallpaper Engine vorgeschlagen.
Nö.
Okay. Das ist eine der 10 am häufigsten benutzten Programme oder Programme und Spiele in einem. Softwaren auf ganz Steam. Also es gibt ja irgendwie diese Metrik, mal so, was wird denn gerade gleichzeitig gespielt? Und da ist das in meinen Top 10 drin. Und ich habe das tatsächlich immer wieder mal gesehen, als wird mir vorgeschlagen. Aber das macht jetzt irgendwie, keine Ahnung, das ist ein Ding halt, das deinen Bildschirmhintergrund verändert. Also es war jetzt, weiß nicht, hat mich jetzt nicht so angesext, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt habe ich einen Artikel gefunden, der sich mal mit der Frage widmet, was hat es eigentlich mit der Software auf sich? Und stellt sich raus, erstaunlich viele Rezensionen dieser Software sind in Chinesisch verfasst und darauf aufbauend hat der Autor oder die Autorin des Artikels zwar ein bisschen recherchiert. Das sind Sachen, da kannst du halt deinen eigenen Content hochladen, um ihn anderen zur Verfügung zu stellen. Und in China ist Pornografie verboten. Und ich also möchte euch jetzt kein Bild zeichnen, aber...
Also machst du eine öffentliche Wandzeitung...
Es wurden teilweise wohl ganze Spielfilme hochgeladen.
Okay.
Ja. Das Ding ist offenbar, also Steam ist in China eine der wenigen Plattformen, die verfügbar sind, die halt so aus dem Westen rüberkommen. Und ja, das ist halt die inoffizielle Pornotauschbörse in China. Dafür finde ich, sind es erstaunlich wenig Userzahlen, aber... Ja, schön, dass man das auch mal kontextualisiert bekommen hat.
Mhm. Pornotauschbörse ist ja auch erst seit der Digitalisierung so ein ansprechenderes Konzept geworden.
Bin mir sicher.
Vorher war es eine Pornoleibörse, oder?
Ich denke mir halt, das war...
Ja, das nannte sich früher...
Vorher alles verklebt.
Echt, das nannte sich früher Videothek.
Das stimmt.
Die älteren...
Perlenvorhang.
Die älteren unter euch werden sich vielleicht erinnern.
Nein, ich bin wegen den Actionfilmen hier.
Mhm. Ja. Mhm.
Du lachst, das so genau so lief mein letzter Videothekbesuch ab. Ich kam da rein, die hatten umgebaut und ich guckte mich um, ich hatte keinen, ich sah nicht, wo jetzt halt die ganzen meinen Spielfilme sind. Und die guckte mich an und sagte, durch den Vorhang. Und ich ging da durch und befand mich halt in der Sammlung hochauflösender Fortpflanzungsdokumentation.
Wobei so hochauflösend war das schon mit Blu-ray?
Und ich guckte mich um, drehte mich um, starrte sie an und sie, oh, Entschuldigung, da habe ich sie wohl falsch eingeschätzt. Alter.
Ja, hättest vielleicht nicht die Pornobrille aufhaben sollen, ne?
Den Pornoschnurrbart zur Tarnung.
Genau.
Und die Pornonase.
Genau. Mein Name ist Guy Incognito. Ja.
Ja. Worüber sprachen wir? Was habe ich passendes?
Videotheken.
Steam.
Ja, nee, passt alles nicht. Das ist Schach.
Ja, ich könnte ja ein Thema. Danke. Ich finde, also, wir haben dasselbe Thema drin. Ich finde aber, wenn man ganz objektiv drauf guckt, habe ich die bessere Benennung.
Das würde ich jetzt
nicht. Ich habe meine von Reddit geklaut.
Also die Geschichte dreht sich darüber, dass in Russland, Moskau, ein Schachturnier stattfand, an dem ein Schachturnier, wo Leute gegen einen Schachroboter angetreten sind. Dieser Roboter in Form eines so ein Six Degrees of Freedom Industrie-Roboterarm in der Mitte des Tisches, drumherum die Schachbretter aufgebaut. Und einer der Spieler, ein Kind, hat dann seinen Zug gemacht und war irgendwie, der Roboter war der Meinung, okay, Zug ist absolviert, jetzt bin ich dran. Während das Kind noch irgendwie mit Figuren auf dem Tisch rumgespielt hat, das hat der Roboter aber so nicht gehen lassen, der Schachroboter hat ihm erstmal den Finger gebrochen. Oder wie ich es nenne, die russische Eröffnung. Ja, läuft, ne? Gibt ein Video davon.
Das habe ich mir bewusst nicht angeguckt. Aber also
es ist harmlos, aber du einfach nur, um ein Bild von den Roboter zu bekommen.
Ich kann mir schon keine Armdrück-Videos angucken, weil ich weiß, dass das bisweilen schmerzhaft enden kann.
Mhm. Ich verspreche dir, es ist völlig harmlos.
Es war wohl so, dass der Finger für eine Schachfigur gehalten wurde. Und der Roboter dachte sich so, hier, verwandeln alles Mensch, den nehme ich. Und hat dann auch erstmal nicht losgelassen.
Nee, man muss dazu sagen, also dieser Roboterarm sieht auch in der Sache völlig
unschuldig aus.
Nee, also da würde ich schon davon ausgehen, dass er einiges hochheben kann. Nee, so gar nicht.
Ich meine, man hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt den guten 9 Tonnen KUKA nehmen sollen, aber mei, man hatte gerade nichts anderes.
Dinge erinnert mich so ein bisschen an die diversen Thingiverse-Angebote. Ich würde aber mal sagen, der Roboterarm ist locker so groß wie das Kind. Hast du denn mit Schach oder Roboter jetzt eine bessere Überleitung?
Nö, aber es macht ja nichts.
Okay.
Ich hätte was zu TikTok. Der Chef eines Tourismusverbandes in Neapel hat einen Vorschlag gemacht, nachdem dem bekannten französischen Schauspieler Daniel Auteuil, der im Taxi in Neapel unterwegs war, bei offenem Fenster, von zwei scooterfahrenden Leuten, die 39.000 Euro schwere, teure Uhr geklaut wurde, hat jetzt dieser Tourismusverbandschef die super Idee. Man könnte ja in neapolitanischen Hotels interessierten Gästen Plastikimitationen von Luxusuhren zur Verfügung stellen, damit sie ungestört ihren Urlaub in Neapel genießen können, ohne Angst zu haben, dass ihre teure Uhr jetzt geklaut wird, weil es ja dann nur ein 10-Euro Plastikding, was sie.
Und die Uhren werden dann in dem Hotel-Safe gelagert, wo sie gegen weitere, etwas hochwertigere Imitate ausgetauscht.
Ich finde, man sollte da dann noch eins draufsetzen, weil ich meine, so eine 39.000 Euro teure Uhr ist ja auch ein Statussymbol, ne? Das heißt, eigentlich müsste ich ja erstmal den Besitz einer solchen Uhr nachweisen, um dann auch so ein Imitat tragen zu dürfen.
Weil, ja, ne, ich denke schon, dass man die eintauschen muss dann. Oder was heißt? Jein, weil eine Zusatzfunktion dieser Plastikimitate, die ich übrigens, also wenn davon ausgegangen wird, dass dieses Plastikimitat 10 Euro kosten wird, frage ich mich auch, ob das schon Luxusplastikimitate. Die könnte man dann auch, also wenn sie einem nicht geklaut werden, wären das auch super Mitbringsel für die Familie zu Hause.
Ja, oder du machst so ein Pfandsystem draus, dann kannst du direkt nochmal mehr Geld abziehen, wenn die sagen, oh, das ist aber eigentlich doch ein hübsches Mitbringsel, die gebe ich jetzt nicht zurück. Dann
machst du ein Lotteriesystem draus.
Genau, welche Uhr bekommst du dann wieder?
Ja. Für jede Plastikuhr, die sie zurückbringen, haben sie die Chance, irgendwie bei der Erziehung teilzunehmen, eine richtige Uhr zu gewinnen oder so.
Ich habe mich halt auch gefragt, ob das wirklich der richtige Winkel ist, um das Problem anzugehen.
Also, nicht so richtig, aber ne, was willst du machen?
Ja, das kann ich dir aus persönlicher Erfahrung sagen, das Polizeigebot, Aufgebot hochfahren, was in meiner Nachbarschaft derzeit getan wird. Ich bin kein großer Fan.
Merk selber, ne?
Ja, wobei es schon lustig ist, da so vom Fenster aus zuzugucken, was so ein Moment war, wo ich festgestellt habe, ich werde jetzt wirklich alt. Nicht nur gucke ich Fenstertheater, sondern ich freue mich auch, dass die Polizei da jetzt hier diesen räudigen, störenden, halbstarken mal ein bisschen Einhalt gebietet.
5 Pfund auf die Bullen!
Ja, nee, bei der 100 Mann starken Schlägerei am Strand war die Polizei ja conveniently nicht vor Ort. Und später ist, glaube ich, dann nicht mehr wirklich physisch viel passiert, aber ja.
Physisch.
Und oder händisch.
Haben die gewonnen, auf die du gesetzt hattest?
Ich dachte, auch ich war bei dieser 100 Mann starken Prügelei am Strand nicht vor Ort.
Hätten sie ja wenigstens streamen können.
Ja, also, echt?
Hat man denn
mal ankündigen?
Hat man aus 3 Jahren Pandemie jetzt nichts gelernt?
Oh, Mann. Das, einmal mit ja. Profis.
Ich dachte ja erst, also diese vielen besoffenen jungen Leute, die hier rumliefen, das hing vielleicht damit zusammen, dass wir jetzt den Clown in London losgeworden sind, aber die hörten halt nicht auf, betrunken zu sein und zu feiern. Deswegen glaube ich,
das hat wirklich mehr damit zu tun. Das haben die schon vor Bojo dem Clown gemacht.
Ja.
Ja, eben nicht, weil sie ja gute zwei Jahre lang nicht wirklich raus durften und sich in größeren Gruppen treffen, habe ich das Gefühl, da muss jetzt ein bisschen was nachgeholt werden.
Ja, meinst du nicht, dass sie sich drinnen betrunken haben? Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die gesagt haben, so jetzt 2 Jahre Abstinenz und dann.
Ja, aber ich glaube, so viele britische Wohnungen, wo man 100 Leute zu einer Massenschlägerei versammeln kann, gibt's nicht.
Also in Großbritannien gibt es genug Land.
Land schon, aber
und Wohnung Scheunen. Nicht.
Wohnplatz.
Platz und interessante Geschäftsideen.
Ja.
Hätte ich auch was.
Hundezucht.
Ich komme jetzt aus Australien.
Ach so, ich dachte, jetzt kommt das Erzgebirge.
Nee.
Nee?
Ein Karton.
Nee, Australien. Da ist es so, dass eine Familie abends auf der Terrasse saß und sich so gedacht hat, so, hoch, ja, schön, das mit der Apokalypse ist jetzt auch da. Da hinten, das sieht doch komisch aus und so ein bisschen nach Weltuntergang. Die Frau rief dann eben auch entsprechend ihren Vater noch dazu, der dann meinte so, boah, da muss ich mich jetzt echt beeilen und noch meinen Tee fertig kriegen und fertig essen. Und dann gucke ich mir das an, also ne, Tee vom Ende der Welt muss ja sein. Sie meinte dann so, wo ist eigentlich der Sinn drin, jetzt noch Tee zu machen? Und wenn die Welt ja eh zu Ende geht. Gut, die Diskussion war so ein bisschen Sidetracking. Stellte sich dann raus, es waren jetzt keine Aliens. Also es gibt tatsächlich ein sehr, sehr eindrucksvolles Bild dazu, das ich vielleicht auch mal in den Chat werfen muss. Vielleicht kann sich ja jemand mal kurz die Arbeit machen und das Bild beschreiben, sobald ich das gepostet Nein, ich will das nicht uploaden, du sollst das nach C
fixen. Crowdsourcing an eine einzelne Person.
Genau. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass wenn die Welt untergeht, dass man sich dann einfach noch ein Tee macht.
Also ich würde mir da ja, keine Ahnung, ein Whisky oder Rum aufmachen, aber.
Ja, auch okay, aber dass man sich dann einfach auf die Terrasse setzt.
Satan, du schuldest mir noch was.
Mhm. Genau, also ich habe das Bild jetzt mal in den Chat gepostet. Man sieht halt eine sehr, sehr große, also man sieht im Vordergrund erstmal so eine leicht beleuchtete Straße mit einem Stoppschild und dahinter irgendwas, was man schon entweder als großen pinken Rave oder UFOs oder sonst irgendwas lesen könnte. Also man sieht dann halt eine Wolke, die doch sehr, sehr pink lila angestrahlt wird. Ja, stellt sich raus, das war dann eher so dein Secret Farmer aus der Nachbarschaft. Also das heißt...
Wie ein Grasgeflüster?
Ja, genau so. Also das heißt, da hatte jemand eben seine Farm und ja, das mit der Lichtverschmutzung hatte die Person wohl nicht so richtig verstanden.
Ich tippe auf Purple Haze.
Ja, bestimmt.
Oder Northern Lights.
Ja, irgendwie. Jedenfalls
nicht Super Skunk.
Irgend sowas auf jeden Fall, ja, hat halt mit der Lichtverschmutzung wohl irgendwie das nicht so sonderlich ernst genommen und hat dann eben da seine nicht so öffentliche Farm, naja, mit einem sehr, sehr großen pinken Werbeschild dann doch öffentlich gemacht und wurde dann eben entsprechend hops genommen. Ja.
Um die Teestreitfrage noch zu klären, Sie haben den Tee gegessen und nicht getrunken, das heißt, es war Ihr Abendessen und also auch ich würde eine Apokalypse nicht auf nüchternen Magen erleben wollen.
Ist voll so.
Ja. Ja, jedenfalls, ja, nicht ganz so unauffällige Apokalypse and Chill finde ich auch irgendwie, Ja, ich meine, warum soll man sich da noch Stress machen, wenn es Apokalypse gibt, ne?
Eben.
Apropos Apokalypse und Stress. Seid ihr bereit, mental bereit für die Geschichte von Leuten, die zu Gott gefunden haben durch Bitcoins?
Ich glaube nicht.
Oh Gott, müssen die dann anstatt hier Rosenkränze Blockchains beten?
Für Bitcoins.
Noch lachst du, aber tatsächlich gibt es regelmäßige Messen, in denen das White Paper von Satoshi Nakamoto verlesen wird. Es gibt in den USA ja alles in mindestens zwei Varianten. Und zwar ganz normal und mit dem Adjektiv Christian davor. Also gibt es natürlich auch Christian Bitcoin. Und die Church of Bitcoin, wir machen uns wahrscheinlich alle keine Illusionen, dass die personelle Übereinstimmung von Crypto-Bros, rechtsoffenen und konservativen Christen relativ deutlich ist. Und spätestens seit irgendwie der Typ, der seine Paläste in Gold verkleiden lässt, auch von den evangelikalen Rechten in den USA hochgefeiert und hochgejazzt wird, sehen die da auch irgendwie überhaupt keinen Widerspruch mit ja, das eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelreich oder so. Also die Passage ist irgendwie da rausgestrichen.
Das
bei
haben
denen.
Sie schon davor nicht tatsächlich. Weil da bei den amerikanischen ist ja dieses, ja, du machst super viel und du verdienst dir diesen Platz dann auch.
Gott möchte, dass du reich bist.
Ja, genau. Das ist ja irgendwie eine andere Denkweise, wenn man...
Mit anderen Worten, a match made in heaven. Weil der internationale Finanzkapitalismus ist natürlich in erster Linie international und damit des Satans, unamerikanisch quasi. Und so gibt es eine erstaunlich große Bubble von Leuten, die sagen halt, Bitcoins sind voll christlich und solltest du auf jeden Fall weiter verfolgen. Es gibt einen Artikel darüber. Das ist einfach wirklich, du liest dir das durch und denkst dir, Alter, mein persönlicher Lieblingssatz an der ganzen Geschichte, abgesehen von den Messen, bei denen der Bitcoin-Gründer verlesen wird, da wird nämlich einer gefragt, okay, aber jetzt mal Real Talk. Ich meine, der Kurs stürzt ab, wir verbrennen den Planeten. Was machen Sie denn, also wenn Ihr Glaube quasi hier auf Bitcoin sich stürzt, was machen Sie denn, wenn Bitcoin irgendwann nichts mehr wert sein sollten? Und er hat eine so wahnsinnig christliche Antwort darauf, das ist der Hammer. Es wäre überhaupt nicht möglich, dass Bitcoins irgendwann nichts mehr wert sein sollten, solange er selbst noch bereit wäre, Geld da rein zu investieren.
Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen.
Dieser Herr hat's gegeben, jener Herr hat's genommen. Aber was ist das deutsche Wort für Baptize nochmal? Taufen.
Ja, Taufe.
Taufen in die Bitcoin-Kirche. Wow. Ja. I now raise you in the new life of Bitcoin. Ganz ehrlich, kommt aus der Richtung da hinten eigentlich nochmal irgendwas? Also ich vermute irgendwann mittelfristig ein paar Flüchtlingsströme, aber ich muss immer an The Rapture of the Nerd denken, diese Kooperation von Cory Doctorow und Charles Stross über mehrere Jahre hinweg, wo die sich irgendwie so gegenseitig hochgejazzt haben. So der eine schreibt irgendwie eine kurze Passage einer Geschichte und der andere greift sie auf und führt sie fort. Und das haben die über Jahre hinweg gemacht. Das Buch ist, ich mag's. Und es gibt da halt auch eine Passage, wo, was soll ich das sagen? Es spielt in einer Zeit, in der ein Teil der Mensch bereits diese technische Singularität durchgemacht hat und ist voll digitalisiert. In einer Cloud unterwegs, die quasi um den Planeten drumherum wabert und anfängt, Teile des Sonnensystems einfach abzubauen für mehr Computronium und Solarpaneele. Während auf der Erde noch so quasi so die Skeptiker und die Konservativen zurückbleiben, deren größtes Problem ist, dass ständig irgendein Datensatz aus der Cloud runtergeschickt wird und sie keine Ahnung haben, was es mit dieser Technik dann auf sich hat. Es gibt dann ein Gremium, das immer beurteilt, ist das noch, kann man das noch, ist das gut oder ist das scheiße. Der Protagonist fängt sich dann ein Stück von dieser Technik ein, muss fliehen, weil er jetzt quasi als illegale, nicht zugelassene Technik gilt und flieht in die USA. Die USA zu dem Zeitpunkt sind ein reiner Gottesstaat. Und er darf halt nicht irgendwie zu erkennen geben, wer er ist. Und dann dieses Bild, wie er da in so einem Panzertruck von A nach B gefahren wird und ständig so tun muss, als wäre er auch ein erzkonservativer Christ. Und wie die da mit ihm umgehen. Das Buch ist wirklich alt, aber wir steuern da so hart drauf zu.
Boah. Das ist sehr gruselig.
Gut, auf der anderen Seite gehe ich auch fest davon aus, die ganze Spucke da, sobald du die Warnhinweise von den Sachen entfernst, erledigt sich das Problem binnen zwei Generationen.
Darwinismus, do your job.
Ja, die Evolution nimmt traditionell keine Gefangenen und...
Ja, wie war das? Habe ich neulich wieder schönen Tweet oder schöne Nachricht dazu gelesen gehabt, so wenn ihr denkt, dass ihr schlauer seid als die vorhergehenden Generationen, überlegt euch, dass früher in Autos stand, wie man den Vergaser wechselt oder den Vergaser repariert und jetzt muss man irgendwo Hinweise hindrucken, dass man nicht die Batterie austrinken soll. Fair point, also.
Ja.
Ich hätte ja direkt noch was zu Wirtschaftsdarwinismus.
Okay, immer ein schönes Thema.
Ja, Meta verklagt Meta. Also, ne, wer jetzt gedacht hat, bis jetzt war gute Laune, richtig, jetzt ist es vorbei. Nee, wegen Meta-Ware, genau. Nee, also geht darum, ne, also wir wissen ja alle, dass Mark Zuckerberg gesagt, irgendwann mal so festgestellt hat, ja, das mit dem Facebook, der Name ist langsam auch verbrannte Erde, das ist jetzt alles nicht mehr so positiv besetzt, wie man sich das wünschen will. Was macht ein Großkonzern da? Richtig, aber nennt sich um, gibt sich eine neue CI, also eine neue Corporate Identity, die genauso scheiße ist wie die davor, aber halt neu ist und die Leute halt nicht direkt wieder irgendwie Datenschutzskandale und Plan, Blub und Zeug damit verbinden. Und deswegen hat man sich in Meta umgenannt. Was man natürlich anstelle von Facebook damals noch hätte machen sollen, wäre zu gucken, gibt es eigentlich schon Firmen, die Meta heißen? Hat jetzt Facebook nicht weiter interessiert. Wir sind groß, wir klagen alles weg, was da in den Weg kommt. Beziehungsweise schüchtern halt alle ein. Auftritt jetzt eine kleine Installationskunstfirma, die für ein bestimmtes Festival, nämlich das Panorama-Festival, Kunstinstallationen macht und eben solche Sachen dann auch verkauft und die jetzt wohl die letzten 8 Monate wohl irgendwie versucht haben, in guten Gedanken und in good faith, also in gutem Glauben, mit den neuen Metas da rumzuverhandeln, stellt sich raus, die stellen sich immer noch quer. Und jetzt die Firma Meta IS verklagt jetzt, also meta.is, darunter findet man die kleinere Firma da eben, und die verklagen jetzt eben Facebook, weil sie halt jetzt unter ihrem Namen absolut nichts mehr verkaufen können, weil die Leute jetzt eben die Verbindung direkt zu Zuckerberg und seinem Scheißverein da herstellen, und auch so ist es halt alles irgendwie schwierig, weil sie können unter ihrem eigenen Namen jetzt nichts mehr machen. Ja. Ja, sie haben das Ganze halt über 12 Jahre aufgebaut, und jetzt kommt eben der Zuckerberg und da haben sie jetzt keinen Bock mehr drauf und jetzt wird der verklagt. Ja.
Ja.
Ich habe so eine Vermutung, wie das ausgehen wird.
Also die machen
wir denn mal, wenn der Zuckerberg mal Sunday Morning für sich entdeckt als Marke?
Verklagen? Also ich meine, wir können ja jetzt, wir haben natürlich das Problem, dass wir Sunday Morning jetzt nicht wirklich als Wort- oder Bildmarke geschützt haben, weder lokal noch international.
Das war jetzt voll schlau, ja, das laut zu sagen.
Ja, genau. Die machen aber so, wie das aussieht, machen die echt cooles Zeug eigentlich, dieses
Meta-IS. Das wäre so geil, wenn er den anderen Twitter-Account verklagt. Ihr sollt einfach überall auf die Seite schreiben, dass dieser andere Account unserer wäre.
Ja, genau. Und dann die Leute doch bitte anfragen und alles an diesen Account dahin hinschieben sollen.
Und Kooperationsanfragen, alles darüber.
Genau. Und wenn die Person dann irgendwann die Schnauze voll hat, dann kriegen wir vielleicht endlich diesen Twitter-Handle wieder. Oder den Twitter-Handle endlich. Übrigens, sie posten unter dem Hashtag TheRealMeta. Also meta.is, die extrem cool machen.
Okay.
Also die machen Spaß und Kunst mit Technik. Also eigentlich genau das, was wir, glaube ich, doch irgendwie so kollektiv, also das Spotto, cool finden. Ja, komm.
Also, kommt drauf an. Ich kann mir schon auch Technik-Spaß vorstellen, solange ich ihn nicht verstehen muss.
Und ja, er lustig ist. Ein Evergreen ist wieder da. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Die Satanic Panic greift wieder um
endlich.
Sich. Yay, juhu. Und jetzt
und wer hat's erfunden? Die 1W6-Freunde. So.
Ja, möglich. Ich weiß nicht, ob sie sich verantwortlich zeichnen für den Gastbeitrag auf Christianity Today.
Spotto, aber hast du einen neuen Marketingweg gefunden?
ja, was meinst du, wer kreuz.net in den Boden geschrieben hat?
Ich dachte, das wäre 2 Cuts, aber gut.
Konnte nie bewiesen werden. Satanic Panic. Wem es nichts sagt. Das war diese Geschichte, also es gab da in den 70er, 80er Jahren mal diese unsägliche evangelikale Bewegung, die ich habe mir mal die Texte von Rockmusik angesehen und war völlig erschüttert, dass das irgendwie gar nicht den unseren Herrn Jesus Christus verherrlicht. Bewegung, hier Chick-Traktate und der ganze Unsinn. Und was die auch relativ schnell auf dem Schirm hatten, waren halt Fantasy-Bücher, Harry Potter, Gedöns. Und Rollenspiele.
Stimmt, wobei, es gibt ja ein extra Chick-Traktat zu Dungeons and Dragons, ne?
es gibt eine Videoadaption davon, die ist ziemlich geil. Von irgendwie Morpheus Productions. Haben es nicht wirklich ernst genommen, aber legen es so dar, als wäre es ernst zu nehmen. Es ist fantastisch anzugucken. Jedenfalls, also diese ganzen Rollenspielbücher so, ach guck mal, da sind irgendwie Monster drin beschrieben und Zaubersprüche und dann drehen die halt komplett hohl. Also es ist ja irgendwie alles Projektion, was aus der Richtung kommt.
Ja, aber vor allem ging es ja auch bei der Satanic Panic um irgendwie ritualisierte Missbrauchsfälle.
Ja, ja.
Also das war, glaube ich, so das
also wo sie dir heute erzählen, unter einer Pizzeria wird Kinderblut getrunken. Damals war das Pendant halt, eure Kinder werden hier dem Satan zugeführt und dann vollbringen die irgendwelche Rituale und bringen Leute um, sowas nach.
Ja, genau.
Ich sag mal, kann man sagen, das hat sich so im Lauf der Zeit einfach nicht durchgesetzt. Insbesondere, weil die Leute halt im Wesentlichen mal so ein Buch aufgeschlagen haben und sagte, habt ihr Lack gesoffen oder geht's noch?
Die Antwort ist einfach ja.
Ja, jedenfalls, es ist wieder da und es dreht sich diesmal um, brauche ich ein Würfelgeräusch?
Okay, Computerspiele.
Fantasy Roleplaying Games.
Schon wieder, das hatten sie ja doch schon. Das ist ja
langweilig. Und sie berufen sich auf Steve Bannon.
Ja, kann man machen.
Ja. Ist ein Artikel, der dreht sich irgendwie um eine Dokumentation mit Bannon. Also hier der Mann fürs Grobe und hinter der Trump-Hassmaschine. Und zitiert ihn mit so Aussagen wie, er möchte, dass Dave from Accounting, also der stinknormale Bürger, der sich in irgendwelchen Online-Rollenspielen als Gronkho, der Barbar oder sowas geriert, in die Lage versetzt wird, auch auf die Straße zu gehen und dann Gronkho zu sein und nicht Dave from Accounting. Meine Mutter schreibt. ich muss das Geräusch immer abschalten, machen wir einen neuen Rechner. Also sinngemäß, du willst die Leute in eine Fantasie-Umgebung geben, wo sie ein anderes Weltbild hernehmen, wo sie sich plötzlich als Teil einer Untergrundbewegung sehen und Vergleichbares.
Als Schüler in den 80er Jahren?
Na, da, vielleicht. Aber erklärt er dann halt in diesem Artikel auch, warum da plötzlich beim Sturm auf die Bastille in den USA nicht Pentagon.
Pentagramm.
Ich weiß es aus. Jedenfalls, als er im Januar, im 6. Januar, die ganzen Rechten und Rechtsoffen irgendwie sich einbildeten, sie würden da jetzt irgendwie die Regierung stürzen, indem sie in großen Massen nach Washington marschieren, da hattest du ja tatsächlich einige Leute da rumlaufen mit die, das lässt sich ja nicht anders beschreiben als Cosplay. Irgendwie Büffelkopf oder sonst irgendwas in der Art. Und Steve Bannon, sagt dann halt im Wesentlichen, er möchte die Leute jede Institution ablehnen lassen und ihre Fantasieidentität ausleben lassen. Die möchte er halt befüttern. Also schon im Wesentlichen halt auch das, was wir gesehen haben dann im Nachgang. Und diese christliche Seite macht dann irgendwie diesen Riesenspagat. Ja, aber Moment mal, wo gibt es denn noch so Fantasie-Parallelidentitäten? Und kommt dann darauf, hör mal, haben wir noch was von der alten Satanic Panic da? Und so ist Dungeons and Dragons und diese ganze heidnische Gedöns, was damit transportiert wird, das bringt die Leute ja vom ehrlichen Christen ab und befüttert dann auch wieder irgendwie das Anti-Amerikanische und muss alles weg.
Ja, ja. Nee, aber nee, also wenn es so einfach wäre, ne?
Ja, das ist natürlich völliger Blödsinn.
Klar. Natürlich ist völliger Blödsinn, wie die restliche Satanic Panic und hier diese Pizzeria-Verschwörung und hast du nicht gesehen.
Ja.
Es ist Schwachsinn, es ist einfach publizistischer, oder nein, nicht publizistischer, sondern
populistisch.
Populistischer Schwachsinn. Dankeschön.
Ja. Es ist ganz witzig eigentlich, dass du dir im Grunde gar nicht angucken musst, was eine Person sagt, sondern nur, wie eine Person tickt.
Ja, und bei Bannon wissen wir, dass er da komplettes Eiermandern hat, von daher.
Ja.
Bannon ist der mit Breitbart.
Oh. Ja, genau.
Genau, dieser der Typ, der so ein bisschen aussieht, als wäre er irgendwie harter Berufsalkoholiker.
Ja, aber wahrscheinlich geläuterter.
Was?
Naja, er ist ja jetzt ein aufrechter Christ, das heißt, er kann kein Alkoholiker mehr sein.
Kommst du da drauf? Nein, der wird doch nur zitiert auf dieser Seite hier.
Vor allem ist er demnächst erstmal hinter Gittern und wird da höchstens einen Toilettenwein trinken können.
Warum knasten die denn ein?
Weil er sich der Forderung vom Untersuchungsausschuss widersetzt hat. Und das wurde jetzt vom Gericht festgestellt, durfte er nicht. Das Strafmaß ist noch nicht bekannt gegeben, aber mindestens muss es wohl 60 Tage geben, maximal 2 Jahre.
Ja, das ist jetzt aber ein bisschen, das ist jetzt aber ein bisschen unpraktisch für ihn, ne? So.
Ja, gut, wobei Bennen ja jetzt eh schon irgendwie.
Sag mal, ich habe keine Ahnung, was der Typ treibt, und ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht so böse drum, da unten von mir zu bleiben.
Das stimmt.
Ja. Aber das reiht sich halt alles schön in Diskussionen in der jüngeren Vergangenheit ein. Also, ich weiß, wann denn das denn die Tage so ein Artikel rumgeschickt hat, über die genaue Verknüpfung dieser TERF-Brigade auch gerade innerhalb der organisierten Lesben international und wie die von Nazis im Wesentlichen einmal hofiert, instruiert wurden, und das ist wirklich eine 1:1 Ableitung geworden mittlerweile.
Ich habe diese Woche auch irgendwie einen Artikel gelesen, über eine Frau, die nach Russland ausgewandert ist mit ihrer Tochter, weil das ist ja noch so das einzige Land, wo die Familie heilig ist und ihre Tochter nicht irgendwie so dem Thema Frühsexualisierung ausgesetzt ist. Und also mit großem Tamtam. Und das ist dann ganz spannend, wenn man sich das mal, also die ist auch irgendwie so Fitness, hat so einen Fitnesskanal und so. Nur was sie halt nicht erzählt, ist, dass sie die letzten 2 Jahre erzählt hat, damit verbracht hat, irgendwie gegen Corona-Maßnahmen zu wettern und jetzt halt keinen Job mehr hat und kein Einkommen. Und jetzt aber halt so Putin-freundliche Menschen gefunden hat, die ihr quasi da den Weg nach Russland geebnet haben, ihr einen Job besorgt haben. Und das, was sie da tut, eigentlich letztlich nur pro Putin und pro Russland Propaganda ist.
I'm shocked.
Also spannend, wie da so die ja, natürlich, klar. Wieder dann auch so die Fronten verlaufen teilweise und so, wer da mit wem wo wie zusammenarbeitet.
Ich war die Tage Teil einer Diskussion, die sich um die Frage gedreht hat, warum man eigentlich immer so die Deppen in den Talkshows sitzen hat. Es gibt eine einfache und eine komplizierte Antwort. Die einfache ist, du möchtest halt irgendwie polarisierende Diskussionen. Und dir auch im Zweifel nicht den Vorwurf gereichen lassen, du würdest einseitig berichten oder sowas in der Art. Es gibt aber auch eine komplizierte. Und zwar die Frage, wen würdest du denn sonst irgendwie stattdessen dazu holen? Es ist ja jetzt eine Binsenweisheit, dass es Leute gibt, die fast schon eine Nebentätigkeit als Talkshow-Gäste haben, wo die Leute in den Redaktionen halt auch wissen, da weiß ich, was ich bestelle, da kriege ich, was ich bestelle. Aber die sagte eine Person sowas wie, die sollen doch irgendwie statt der, was auch immer, sollen die doch mich einladen. Und der Grund, warum sie es nicht machen, ist natürlich, kein Schwein weiß von dir. Wir haben halt im Zweifel auf der eher nicht besonders konservativen Seite des Spektrums das altbekannte Dilemma, dass es halt keine Strukturen gibt, wo du sagen kannst, wir haben jetzt mal den Sprecher der Antifa oder sowas da.
Ja, oder von der Antifa, ne?
Genau.
Aha.
Den Bundessprecher.
Aha.
Oder den Tarifbeauftragten der Antifa oder sonst irgendwas.
Die Mitarbeitervertretung der Antifa.
Ja, genau, den Betriebsrat. wobei, ganz ehrlich, wenn wir mal so eine Tarifgewerkschaft Antifa gründen würden, ich verspreche dir hoch und heilig, wir würden sofortige Einladungen in Talkshows bekommen. Krux an der Geschichte ist halt, sagt Flöhe, kriegst du nicht organisiert und keine Namen, keine Struktur, wie das halt so ist. Du wüsstest ja nicht mal, wen du dann einladen solltest, und gäbe es theoretisch eine Figur, die sich irgendwie hervortun würde als, okay, das ist eine geeignete Person, die man einladen könnte. würde die ja per Akklamation direkt von allen abgelehnt. Wieso spricht die Person denn für mich oder für uns oder sowas? Vielleicht müssen wir diese Idee mit diesen Dachverbänden einfach nochmal ganz neu uns überlegen.
Ja, die IG Antifa.
Ja, zum Beispiel. Oder muss ja nicht unbedingt Antifa sein, kann ja auch irgendwie gegen Faschismus oder sowas sein. Aber ist ohne Scheiß, das ist halt der Grund, warum du die Leute dann im Zweifel nicht in der Talkshow vertreten siehst. Weil die einfach strukturell nicht vorkommen.
Ja, das ist wie, du hast den Pressesprecher von Anonymous in irgendeiner Talkshow sitzen. Das ist halt, ja. Da weiß jeder, der sich nur für 5 Cent mit der ganzen Geschichte und mit dem ganzen Ding beschäftigt hat. Das ist halt
Internet.
Genau. I present you the Internet. Ja, genau. Also wer sich halt für 5 Cent mal irgendwie mit dem Ganzen beschäftigt hat, weiß halt, dass es Blödsinn ist. Aber ja.
Aber selbst der CCC kriegt Sprecherrollen hin.
Ja, der CCC ist ja aber auch ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Das ist halt schon ein Unterschied.
Ja, aber auch mit dem erklärten mit der Genese halt, um nicht in den Knast zu kommen. Also.
Mei, irgendwas, ne? Ich meine, was jetzt dein Gründungsgrund ist?
Ich meine, es gibt halt keine besondere Qualifikation, der Sprecher oder die Sprecherin vom CCC zu sein, außer es wurde halt so ernannt.
Ja, man sucht sich halt schon irgendwie Leute, die jetzt halt irgendwie mindestens 3 bis 4 gerade Sätze in irgendeine Kamera oder irgendein Mikrofon erzählen können. Also, weiß nicht, Konstanze Kurz oder Linus, das sind halt Leute, die haben halt echt Ahnung.
Ach nee, Müller-Magun.
Ja, nicht alle.
In der Sache völlig richtig, klar. Und ich weiß, dass es da auch immer mal so, ich weiß nicht, ob es Workshops oder Anleitungen waren, so nach dem Motto, Verhalten vor der Kamera. Also Do's und Don'ts oder sowas in der Art. Aber es ist jetzt nicht so, dass die in der Sache einfach Kraft ihrer eigenen Wassersuppe sich dahinstellen und sagen, ich spreche für. Behaupten die auch in der Regel nicht. Also keiner sagt, ich spreche jetzt mal für alle Mitglieder des CCCs oder sowas in der Art. Es ist halt ein Papiertitel, wenn du so willst. Der ist einfach nur der Form halber erstellt worden.
Nee, tatsächlich, wenn sich der CCC zum Beispiel hier EU macht wieder hier Chat-Überwachungsblödsinn, ja, dann stellen sich die Leute schon hin und sind eben Sprecher oder Sprecherin des CCC und haben die Meinung des CCC. Der CCC sagt, hey, das ist alles ganz große Scheiße, eine Dystopie und das soll bitte hinfallen.
Richtig. Die Genese, wie solche Pressemitteilungen oder Positionen entstehen, ist halt aber auch pragmatisch.
Natürlich.
Also es ist halt schon eine Vereinigung, wo sich auch ohne irgendeine Rücksprache mit einem Großteil der Leute die Position automatisch abbildet.
Also genau, also ich meine, bei sowas muss ich dann halt auch nicht nachfragen. Ne? Also hey, CCC, was ist so unsere Meinung zu Chatüberwachung? Findet wir das gut oder nicht? Also das muss ich, glaube ich, nicht fragen.
Das kannst du quasi im Kardex nachschlagen.
Ja.
Und auf der Grundlage, ganz ehrlich, warum bilden wir nicht wirklich mal so ein paar Organe aus, die als Sprachrohr für andere Gruppierungen auftreten? Und es wird, selbst wenn diese wenn diese Organisation dann irgendwie sowas sagen, wir haben keine Ahnung, wer das ist, also warum ladet ihr den ein? Ja, aber auf die hört ja keiner. Das ist ja das Problem gewesen.
Erinnert mich so ein bisschen an das Kunstprojekt Yes Man. Kennst du das?
Ja, sicher, klar.
Das ist ja quasi genau sowas. Hey, wir machen jetzt mal eine Interessengemeinschaft oder einen Lobbyverein für elektrische Stühle.
Fördergemeinschaft bildendes Internet. Ich kann es immer wieder betonen. Ein schönes Bild, das du da vor Augen hast.
Ja, ging mir ähnlich. Ich dachte mir, zweite Leber.
Aber jetzt mal ohne Scheiß. Irgendein Verein oder ein Verein von Vereinen, Dachverband, Interessensvertretung, bla. Dann machst du das wieder, wie heißt der Fürbut heute? Digital Courage? Nee.
Ja, Digital
Courage. Okay. Dann machst du das halt irgendwie, du machst ein paar, du lobst ein paar Preise aus oder gibst ein paar Pressemitteilungen raus. Und ganz ehrlich, viel mehr an Nachweis der eigenen Relevanz hat praktisch niemand da draußen.
Ja, Ja, aber ich meine, selbst Pantaloon siehst du halt sehr selten in irgendwelchen, selbst wenn es ums richtige Thema geht, in irgendwelchen Talkshows, ne?
Also ich weiß, dass ich ihn öfter mal vor der Kamera gesehen habe. Fairerweise, das war, glaube ich, damals noch zur Enquete-Kommission, als er für die FDP da vertreten war. Aber naja, gut. Aber es ist alles immer noch besser als... Die Tage erzählte mal jemand so im Plauderton irgendwie referenzierte den sogenannten Twitter-Feminismus. Und das ist ein Begriff, da stolperst du sofort drüber. Aber ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, der Begriff ist näher an der Wahrheit, als man denkt. Weil, wenn es dir halt an Repräsentation von Gruppen fehlt, die in der Sache begründet keine Struktur haben. Also beispielsweise der Twitter-Feminismus oder dergleichen, die Leute, denen man da so folgt, wirst du immer in Abgrenzung zu dem stehen, was in Talkshows präsent ist. Du findest einfach medial nicht statt. Ich meine, fairerweise, wenn irgendwer in der Talkshow bei Lanz oder sowas auftaucht, ist das ja auch quasi ein Garant dafür, dass andere Teile der Bevölkerung das nicht sehen werden. Aber ich weiß nicht mehr, wer hatte nochmal gesagt, irgendwie die Podcasts müssen mehr auf die Bühnen? Ja, ich finde, das ist völlig richtig und auch mehr vor Kameras oder dergleichen. Wenn ich mir aus unserer Hörerschaft blindlings eine Person rausziehen würde,
jetzt hätte haben sie alle Angst.
Ohne Ansehen der Person, ohne zu wissen, wer das ist, ein hohes Maß an Sicherheit, dass diese Person Ansichten vertritt, die ich gut finde. Ich würde diese Person blindlings in ein hohes Amt heben wollen.
Okay, Sie haben zu Recht Angst.
Ja.
Raubfriese schreibt, hey, lass mich los.
Erinnere mich daran, meinen Podcast zu abonnieren. Aber ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Das ist ja auch, was ich immer wieder mal sage, wenn irgendwo mal ein paar Nazis auf die Straße marschieren, die Gegendemonstration, abgesehen von Pandemie, Lockdown, ist immer größer. Das heißt, wir sind vielleicht nicht in den Talkshows vertreten, aber wir sind statistisch relevant, eher vertreten in den kleinen Gesprächsgruppen bei der Raucherpause oder wo immer sich kleine Gruppen zusammenrotten und irgendwie Tagesereignisse erörtern. Und ich mag das. Ich mag es, dass es da keine Struktur gibt, keine Person, die sich nach vorne treibt und sagt, ich bin der Führer der Antifa, ladet mich ein, weil dem halt auch so eine starke Beharrungskraft innewohnt. Wenn das, woran du dich im Leben orientierst, im Wesentlichen deine eigene Meinung und die Peergroup direkt um dich rum ist, macht das auch eine gewisse Unangreifbarkeit in der Sache. Weil du halt nicht irgendeine Figur korrumpieren könntest, die das dann ganz umwirft. Finde aber trotzdem, da ist irgendwie Potenzial, das verschenkt wird.
Ja, ich erinnere irgendwie so aus, so erinnere da an dieses orangene Ding, was es da mal gab, was ja im Prinzip so eine Art versuchter Ausbruch aus dem Ganzen gewesen ist, der zugegebenermaßen jetzt nicht so wirklich gut gelaufen ist, leider also, Gottes.
Erwähnte ein Typ damals, der war wohl irgendwie bei den Piraten in Berlin dabei, als das Gespräch jetzt die Tage stattfand und sagte sowas wie, ja, wir hatten ja irgendwie auch keine Leute, die irgendwie für die Kamera so quasi aufgebaut wurden. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn ich mal so zurückdenke, also der Griff jetzt einmal so mit der Schöpfkelle durch die Masse hat jetzt kein so beschissenes Ergebnis hervorgebracht, wie es vielleicht möglich gewesen wäre.
Ja, ich meine, da waren auch ein paar Nulpen dabei. Aber ja, doch, es waren halt auch Leute dabei, die sich klar von der Kamera gut machen, die immer noch da sind, die tatsächlich auch immer noch in der Öffentlichkeit sind. Also gerade Katrina Nocun zum Beispiel und das ganz zu Recht immer wieder in den Medien sitzt.
Also, ja, also Lauer polarisiert, aber er ja. War für die Kamera echt gut geeignet.
Ja.
Marina Reismann.
Ja, voll.
Absolut.
Dabei, gut, jetzt hier, wie hieß noch der...
Der Typ in der Latzhose?
Nee, ich meine den anderen, der hier so Polyamor und bla und blub und der das quasi zu
ach
seinem
ja,
Ding gemacht hat. Der
Frederik
war halt...
die Maus.
Nee, der hieß anders.
Nein, aber der ist irgendwie mit seiner Geschichte von Frederik der Maus da irgendwie komisch angeeckt.
Ja, jedenfalls, der war
Pavel
halt eben.
Pavel sagt hier jemand.
Was? Nee, das war nicht Pavel. Pavel war der mit der Latzhose, dachte ich. Egal, jedenfalls, der war da mal hier politischer Geschäftsführer und der war eben da jetzt nicht so richtig.
Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß. Also, wenn du dir einfach denkst, ich nehme jetzt mal blindlings 5 Leute raus.
Ja.
Hättest du es echt beschissener treffen können?
Ja.
Und ja. Einfach da vorhanden zu sein, ist immer noch besser als nicht vorhanden zu sein.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, so war das damals.
Nee, es war auch nicht.
Also ich werde das mit dem Dachverband immer wieder nochmal ansprechen.
Mhm.
Auf der nächsten Vorstandsversammlung.
Mhm. Wenn wir den Vorstand berufen.
Und so fügt sich dann nämlich eins ins andere. Erst will er irgendwie 20, 30 glaubhafte Sockenpuppen-Accounts ins Netz schmeißen. Genau so machen wir das. Das wird super.
Ja,
ja.
Was haben wir noch so? Chick-Hiker's Guide Through the Galaxy hätte ich noch. Oder nee, komm, machen wir doch was. Jetzt auch, ja, weil wir eh schon bei Politik und Weltuntergang sind. Die Dela hat mir einen schönen Artikel. Jetzt muss ich erstmal wieder 100.000 Cookies ablehnen. Das ist alles.
Hi Dela, danke Dela.
Hallo Dela, danke Dela. Und jetzt kann man natürlich diesen Drecksartikel nicht mehr lesen. Ach, geht mir doch alle vom Sack. Also, es hat sich jemals jemand hingestellt, der 1971 aus Zwickau einen neuen Trabi bekam, der jetzt eine ganze Weile dann rumstand. Der Typ, soweit ich mich noch an den Artikel erinnern kann, ist eigentlich Karosserieklempner und kennt sich eben deswegen mit Fahrzeugen aus, jetzt mit der Elektrik vielleicht nicht ganz so. Der aber wiederum, was irgendwie ziemlich cool ist, hat seinen alten Trabant 601, also das ist so eigentlich die übliche Pappe, die man so kennt und draußen rum tuckern hat, hören und sehen. Den hat er jetzt auf Elektro umgerüstet in irgendwie sehr, sehr langer Zeit. Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht mehr alles konkret und natürlich ist das jetzt unter einer Paywall. Vielleicht habe ich es auf dem Handy noch offen. Genau. Das war der andere. Stimmt, da steht jetzt noch jetzt kostenfrei bis 21 Uhr lesen und genau, da ist der Text noch super. Genau, der hat jetzt eben angefangen, seinen Trabi eben entsprechend auf seinen 40 Jahre alten Trabi auf Elektro umzurüsten. Genau, das irgendwie das erste Mal mit Elektroantrieb ist er so 2012, 2013 irgendwie in Verbindung gekommen und fand das irgendwie alles interessant und hat jetzt eben die Kiste umgerüstet. Ist irgendwie ziemlich cool.
Das ist praktisch, wenn man mit seinem Tesla nach Neapel fährt, kann man dann fort mit dem E-Trabi, damit der Tesla nicht geklaut wird. Oder
ich
so.
Ich kann mir vorstellen, dass der Tesla tatsächlich irgendwie bessere Vorkehrungen hat als jetzt so eine Pappe. Genau, der Trabi tuckert nicht mehr, läuft und stinkt auch nicht mehr, läuft aber trotzdem ungefähr so um die 100 km/h, also das ist schon ganz ordentlich alles.
Also das dauert aber dann auch, bis du damit in Neapel bist, ne?
Ja, du hast eine Akkuladung, kommst ungefähr 100 Kilometer weit, das ist jetzt auch nicht so prickelnd, aber ja, und was man sagen muss, das ganze Ding ist tatsächlich, hat ein gültiges Nummernschild, hat gültigen TÜV und ist komplett von der Deka abgenommen. Das ist tatsächlich für so einen Eigenumbau schon erstaunlich.
Ich fand die Dinger immer schon sehr formschön ansprechend.
Trabis.
Mehr als so ein Standard-Tesla. Schon. Die haben knubbelige Augen und grinsen nett.
Ja, ich sag mal so, also gut, Aerodynamik hat wahrscheinlich der Tesla jetzt doch eine etwas bessere als die, also ich meine, so ein Trabi hat.
Ja, gut.
Ist ja.
Ich google jetzt mal gerade nach Trabi und Form schön. Also,
ich meine, so ein Trabi hat ja von der Aerodynamik ist ja gleich direkt in der besten Liste direkt hinter einer Eicheneinbau-Schrankwand.
Ja, aber, gut, aber das sind die meisten modernen SUVs auch nicht allzu weit entfernt.
Ja, das ist richtig.
Ja, und die machen es mit PS wieder wett.
Ja.
Das macht's nicht besser.
Der Punkt geht an dich.
Ja, also auf jeden Fall hier der Typ aus Bernstein, das ist ja auch so fast so meine Hood. Coole Idee und sich damit irgendwie.
Hat der ein Zimmer?
Was? Ein Bärensteinzimmer?
Ist ja mal geklont worden.
Ach, ich habe das Gefühl, ich werde nicht ernst genommen.
Doch.
Du hast mit dem Elektro-Trabi angefangen.
Also ich finde den super.
Mhm. Ja, das, ich meine, ich habe jetzt nichts ideologisch gegen einen Trabanten, aber Form schön.
Gibt hässlichere Autos. Also, das definitiv.
Okay.
Via Duplo.
Wie hieß das Ding? Baketta?
Was? Nee.
Baretta ist was anderes.
Baguetta ist auch was anderes.
Fiat.
Du musst einfach,
der mit der Hängebrust.
Du musst einfach nur Fiat und hässlich eingeben, dann, bekommst du, dann bekommst du den Fiat Multipla.
Den meine ich aber nicht.
Was? Hängebrust?
Der so ein Schwulst über die Motorhaube hatte.
Ja, das ist der Multipla.
Das ist der Multipla.
Der hat praktisch zwischen Motorhaube und Fenster hat er dann nochmal so einen breiten Streifen und das ist wirklich extrem
hässlich. Und noch ein Scheinwerferpaar.
Was aber das Allerlustigste an dem Ding ist, es gibt halt wirklich scheinbar eine aktive Tuner-Szene für das Ding. Das macht's nicht besser.
Ja, das muss es ja quasi geben. Irgendwie muss der Drister ja weg.
Nein, das funktioniert nicht.
Wobei gute Frage.net, wie ist das Design vom Fiat Multipla entstanden?
Es gibt wohl da gerade so einen, ich glaube, französischen YouTube-Kanal, die so ein Ding jetzt gerade so umbauen, dass das irgendwie mit 1000 PS und irgendwie komplett, und das Ding sieht immer noch scheiße aus. Ja.
Gott, ist das scheiße.
Ich meine, nicht so hässlich wie der Tesla Pickup, aber gut.
Ich mag die Antworten, die da drunter stehen. Mutmaßlich lackgesoffen. Ja, stimmt. Ich hätte noch ein letztes Thema, Kurzbericht quasi aus Arizona. Also, wir sind wieder in den USA, das möchte keiner von uns, aber das soll ich machen.
Hilft dir nichts, ne?
Da gab es die Tage mal eine, ja, wie heißt das bei uns, wenn man so sagen, kommunalpolitische offene Fragerunde. Und sie haben da den Verantwortlichen der Behörde dazugeholt, der für die Gefängnisse zuständig ist. Und der hat quasi Rede und Antwort stehen müssen über die verschiedenen Verträge, die Arizona mit den privat geführten Gefängnissen gestellt hat und meinte, wir haben ein echtes Problem. Wir müssten theoretisch ein paar Gefängnisse schließen, weil wir einfach nicht mehr genug Leute haben, die wir reinschmeißen können. Gleichzeitig benötigen wir aber dringend mehr Leute, die reingesetzt werden, weil weite Teile der Communities in Arizona einfach nicht funktionieren ohne die Zwangsarbeit, die sich aus dem Gefängnis ergibt. Also irgendeiner hatte vorgeschlagen, komm, lass uns doch ein paar von den Knästen dicht machen. Wir haben irgendwie nur 40% Belegung. Also wir haben mehr Gefängnisse, als wir brauchen. Und der Typ so, nein, ganz im Gegenteil. Wir haben zu wenig Verbrecher. Da müssen wir dringend gegensteuern. Wir haben den Leuten, die diese privaten Gefängnisse betreiben, feste Zusagen über die Belegung gemacht, an die wir uns auch halten müssen. Also alles da ist auf 90% Belegung konzipiert. Und die braucht Arizona auch.
Ja, nee, nee, was? Lass mich raten, der Typ lobbyiert wahrscheinlich oder potenziell verdient auf jeden Fall an diesen Gefängnissen mit, der das vorgeschlagen hat, mit denen wir brauchen mehr Verbrecher.
Das zumindest zeigt er sich mitverantwortlich für die Ausgestaltung der Verträge, die aktuell mit denen geschlossen sind.
Tja.
Also wenn er sich dabei finanziell irgendwie ruiniert hat, dann würde mich das überraschen.
Gibt es doch jetzt auch neue Zielgruppen? So, weiß nicht, Frauen, die eine Fehlgeburt hatten zum Beispiel?
Du lachst. Nein, ich lache überhaupt nicht. Tatsächlich sind die meisten derzeitigen Insassen der Gefängnisse drin wegen Driving under the Influence, also
besoffen oder unter Drogen.
Entweder fahren. Besoffen oder mit Drogen Auto gefahren oder halt bei einer Verkehrskontrolle einfach entsprechend eingebonkt worden. Und dummerweise gibt es da jetzt einen Passus seit einigen Jahren, dass Leute, die wegen dieses Deliktes in die Gefängnisse kommen, eigentlich ein Counseling-Angebot bekommen müssen. Funniest thing happened. Ja, das ist irgendwie nicht passiert. Aus naheliegenden Gründen. Ja. Also, ja, es kann durchaus sein, ohne Scheiß, dass das damit reinspielt. Also, wenn die Gefängnisse leer laufen, das wird jetzt kein Arizona-spezifisches Problem sein.
Nein.
Dass man halt entsprechende Gesetzgebung braucht, um Leute wieder einzuknasten. Und ja, Frauen. Willst du nicht aussprechen?
Ja, alle bekloppt.
Ist übrigens die Tage ein gynäkologischer Kongress in Texas ausgefallen. Weil die Veranstalter das Risiko nicht auf sich nehmen konnten, dass entsprechendes Personal über die Landesgrenze ein- und ausreisen müsste.
Krass, oder?
Ja. Ich weiß nicht, ob du das auf dem Discord-Server vom SMC gesehen hast. Da schlug irgendjemand vor, eine Abtreibungsklinik in den Golf von Mexiko zu platzieren, außerhalb der Jurisdiktion.
Was nichts hilft. Sobald du nämlich wieder in deinem eigenen Staat bist, kannst du da halt trotzdem belangt werden.
Ein Vorschlag war trotzdem da. Wie war nochmal die Formulierung? Ich glaube, jetzt Botto sagte oder sowas, es gibt irgendwie den Begriff Abtreibung einen ganz neuen Beiklang.
Es ist ja aber teilweise so, dass die Bundesstaaten schon überlegen, quasi von jeder Frau im passenden Alter einen Schwangerschaftstest zu verlangen, wenn sie auch nur das Land verlassen will. Also kannst du im Prinzip dann schon gehen, aber dann halt einfach nicht mehr wiederkommen.
Deine Mutter bleibt hier.
Ja, genau.
In Wisconsin kannst du dich derzeit nicht scheiden lassen, wenn du schwanger wirst.
Auch schön.
Übrigens, es finde ich da aktuell die May Contain Hackers statt. Da haben Leute, die beim Podstock waren, auch einen Hashtag hinterlassen. Die haben auch dann einen Teststreifen und täglich wird das Ding aktualisiert. Ich schmeiß den Link mal eben in den Chat. Wir scheinen da auf jeden Fall sehr viel Spaß dran zu haben. Auf diesem Streifen steht dann halt drauf, bin nicht schwanger.
Oh, da kriege ich so richtig schlechte Laune bei diesem Thema. Ja. Also richtig schlechte Laune. Aber
auf der anderen Seite
könnte
wirklich der Pumpen sein, der das Fass doch zum Überlaufen bringt. Also, was im Augenblick passiert, ist ja ein Rückzugsgefecht der rechtsoffenen Konservativen an die Front. Seit über einem Jahrzehnt ist denen halt klar, wenn sie einmal die Wahlen verlieren würden, würden sie sie danach nie wieder gewinnen. Das ist alles schon jetzt Hochbetrug ist mit dem Gerrymandering, den Auszählungen und den Voter Suppression Gesetzen in den entsprechenden Bundesstaaten. Jetzt haben sie den Supreme Court sich geschossen und das ist eine totale Panikreaktion, was wir da sehen. Wir müssen den ganzen Scheiß jetzt durchbringen, weil wir es danach nie wieder schaffen werden. Und ich glaube, dass sie da mehr soziales Kapital verschießen, als sie glauben, weil sie diesem Irrtum anheimhängen, den es auch hier bei uns in Deutschland, in der EU gibt. Du könntest gesellschaftliche Entwicklungen am Schreibtisch per Akklamation, per Gesetz, per Verordnung entscheiden. Und ich glaube, der Punkt ist überschritten, jetzt in den letzten paar Wochen, wo Leute das noch akzeptieren und mitmachen. Ja, Chat wird schön darauf hingewiesen, es ist natürlich doof, dass die rechtsoffenen Konservativen die besser Bewaffneten sind. Ja.
Das ist der nächste Punkt.
Der, weil ja immer alles Projektion ist bei denen. Ganz ehrlich, du kriegst die aktuelle Entwicklung in den USA, wenn du nur auf die Instanzen setzt, in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr rumgerissen. Das hängt mehr oder weniger allein am Supreme Court. Aber die Gegenseite versucht das ja gar nicht.
Ja, aber die
deren Ziel war nie, sich an die Regeln zu halten. Die haben immer blockiert und gestockt, wo sie konnten.
Ja, das ist doch aber super. Die haben doch den Supreme Court in der Mehrheit. Also
Ja, aber es gibt auch tatsächlich, ich habe mehrere Aufrufe gehört, also ich glaube, aktuell ist der Versuch von Biden, den Supreme Court aufzustocken. Aber ich habe auch mehrere Aufrufe gehört, dass die komplette Genese des Supreme Courts in den USA komplett rückwärtsgewandt ist. Alles, wofür die mal gefeiert wurden, was sie irgendwie entschieden oder so hätten, war damals nicht auf deren besondere Progressivität gemünzt, sondern einfach, weil es einen de facto Zustand einfach nicht mehr verleugnen konnte. Und der de facto Zustand hat sich ja nicht verändert. Die versuchen quasi wirklich gerade die politische Landkarte zu ändern, indem sie auf der Karte rumkritzeln, statt in der Realität. Weil Reality has a well-known liberal bias. Ich glaube, ohne Scheiß, die verheben sich gerade komplett an ihrem eigenen Land. Es wird mit Sicherheit blutig werden, aber einen anderen Weg hat es wahrscheinlich einfach nicht gegeben. Jetzt müssen wir noch unsere eigenen Rechtsoffenen irgendwie einfangen. Ja, gestern ist das allererste Mal über den Bundestag die Regenbogenflagge gehisst worden. Christopher Street Day und so weiter. Mhm. Ja, und dann konntest du mal schön auf Twitter sehen, wie die ganzen Leute, die wir mal einfach rauspflücken sollten, sich quasi selbst enttarnt haben. Hans-Georg Maaßen ließ sich dann irgendwie zu der Aussage versteifen, welcher Soldat am Auslandseinsatz soll denn jetzt noch wissen, was er zu Hause verteidigt?
Menschen. Ja. Du Idiot.
Vielen Dank für diese Wortmeldung. Hier,
ja gut, mal. Aber ich meine, das
mach da schon mal ein Post-it dran.
Das Maaßen fernab von jeglicher Realität lebt und komplett ja. In Eiern wandern hat, das war ja vorher schon. Das ist genauso, wie es die Leute gerade erstaunt, dass Christian Lindner zu Porsche Kontakt hat und eigentlich deswegen schon mal ein bisschen wegen Korruption geguckt werden müsste. Dass die Leute, was anders haben wir denn von Christian Lindner erwartet? Also ich wäre ja überrascht gewesen, wenn es nicht der Fall wäre.
Ich glaube ganz ehrlich, die FDP hat sich irgendwie über die Erstwähler da reingemogelt, die sich gar nicht mehr daran erinnern konnten, dass die mal in der Regierung waren.
Und das auf
Jungen haben sich auch vorher gemacht. Auch ganz anders irgendwie als junge Partei im Klimaschutz und so im Wahlkampf inszeniert. Ich meine, wir haben halt auch das Dilemma, wir haben die Situation, dass die rechten und rechtsoffenen Konservativen einfach nicht mehr anschlussfähig sind. Mit jedem Jahr sterben Leute weg, die tendenziell eher in die Richtung gewählt haben, die Jüngeren. Also wenn wir irgendwie ein Wahlrecht bis 30 Jahre hätten, sähe die politische Landschaft hier deutlich anders aus.
Nur teilweise. Nach der letzten Bundestagswahl, wenn du dir da mal anguckst, wie zum Beispiel, also teilweise im Osten, aber auch in strukturschwächeren Gebieten in Westdeutschland gewählt wurde, dann kann man das so pauschal nicht sagen.
Doch, kann man. Alleine schon CDU, also Union und SPD wären stark geringer vertreten, als sie es aktuell sind. Die zehren immer noch von einer Stammwählerschaft in den höheren Semestern. Und das baut sich ab. Ich will nicht sagen, dass wir irgendwie plötzlich 90% Grüne bei uns hätten, wenn nur noch Junge wählen dürften, davon abgesehen, dass es keinen gangbaren Weg dahin gäbe. Aber die ganzen Rechten und Rechtsoffenen spielen halt gegen die Zeit. Und in den USA, ja, ist jetzt irgendwie doof gelaufen mit dem.
Würde ich so tatsächlich für gerade strukturschwache Gebiete und große strukturschwache Gebiete im Osten so nicht unterschreiben, aber ganz und gar nicht.
Nee, wirklich nicht. Also da hat man aber ja gesehen, dass auch unter 30, gerade auch bei den Erstwählern, dass da sehr stark rechts gewählt wurde.
Also nicht
aber jetzt, rechts, aber rechts, jetzt erzählt mir mal dazu, was, also wenn wir jetzt nur mal das Alter dagegen halten, aber in der Region bleiben, ist es denn besser, wenn wir einfach sagen, wir gucken nicht verstärkt auf die Jüngeren, sondern nur auf die Älteren?
Ich verstehe dein Argument nicht.
Wählt der Osten denn jetzt schlimmer, als das tun würde, wenn die 20 Letztwählerjahre weg wären und 20 Neuwählerjahre dazukämen? Also verlieren wir was an der Stelle? Oder sind die Alten entsprechend nicht auch schon entsprechend
AfD? Nee, wir verlieren da gerade strukturell die Alten und die Jungen. Das ist das Problem. Das sind Alte und Junge, die diese Scheiße wählen. Und nicht...
Ja.
Ja.
Aber mit jedem weiteren Jahr verlieren trotzdem Stammwähler, verlieren die etablierten Parteien Stammwähler, die rechtsoffenen Parteien. In der Regel haben die einfach 15% Potenzial in jedem Land. Das kriegen wir mit Warten nicht weg. Aber es wird durchs Warten auch nicht schlimmer. Ich will das nicht wegreden, was ihr sagt. Aber ändert sich da wirklich was im Wahlverhalten über die Jahre?
Ja, es ändert sich dahingehend, was das dieser ganze Kack zumindest im Osten jetzt noch zeitweise versprengt gewesen ist auf Republikaner, auf DVU, auf NPD und bla und blub. Und sich das gerade aber eben auf sowas wie die AfD konzentriert. Das heißt, die sind halt dann im Zweifelsfall, und 15% finde ich tatsächlich, ist schon eine Ansage, das ist einfach viel zu viel. Gerade wenn das in mehreren Bundesländern, wenn das in mehreren Bundesländern passiert, ist eben auch dann im Bundesrat dann entsprechend die Stärke mehr. Von daher ist.
Also ganz ehrlich, die AfD als Zusammenschluss all der Splittergruppen vorher wird sich genauso wieder zersplittern, sobald die kein Erfolgsmodell mehr darstellt. Das ist vorher so passiert mit der NPD, das wird danach genauso passieren. Die haben, die einzige innere Kohärenz, die diese Bewegung hat, ist extrinsisch. Die haben Feinde, Gegner, Ziele, die außerhalb von ihnen liegen, Sachen, die sie nicht wollen. Und solange du die AfD wählen konntest und du hattest quasi deren Programmatik auch dann in der Union, weil wir müssen die Sorgen der Bürger ernst nehmen, und zufällig deckte sich das ja die Position ja eh mit den meisten in der Union. Solange hast du da halt einfach als rechtsoffener Mensch ein cleveres Wahlverhalten gezeigt, wenn du die AfD gewählt hast. Außer in Bayern, da wird's halt das Original. Aber sobald das wegbricht, sobald irgendwie ältere Wählergruppen, konservativere Wählergruppen, statistischer Schnitt, verdrängt werden durch jüngere Wähler, wird auch dieser Mechanismus, dieser Automatismus wegbrechen. Das ändert die Leute nicht in ihren Einstellungen, aber es ändert die Demografie der Wählerschaft. Und viel mehr verspricht uns der Gang der Zeit nicht.
Ich bin nicht überzeugt, tatsächlich. Also,
das Elegante an der Geschichte ist, ich muss ja niemanden davon zu überzeugen.
Nee, tatsächlich musst du nicht. So. Aber so. Ich hätte tatsächlich auch noch so ein Themachen für euch.
Hau raus.
Wie steht ihr so zu Leberkäse? Geil, ja.
Kommt drauf an, wie viel Käse drin ist.
Ja, Pizza-Leberkäse ist Käse drin, also ja. Das hat sich offensichtlich auch ein Einbrecher in Schwäbisch Hall gedacht. Der ist nämlich eingebrochen, irgendwann so mitten in der Nacht. Die Bewohner waren zu Hause, die haben das aber irgendwie erstmal nicht mitgebracht. Hat erstmal geduscht und hat dann im Kühlschrank geguckt, was er so an Dingen findet. Und fand da auch Leberkäse, und den hat er sich dann in die Pfanne geworfen. Das finde ich dann irgendwie schon spannend. Also davon sind dann wohl auch die Bewohner aufgewacht. Finde ich schon spannend, dass man da nicht vom Duschen aufwacht, aber davon, dass jemand sich dann was zu essen anbrät. Jedenfalls, die haben den dann in der Küche überrascht, und er ist dann abgehauen. Aber das ist jetzt noch nicht so das Ende der Geschichte, weil am nächsten Morgen in der Früh, also ist er einfach zurückgekommen. Offensichtlich hat es dem so gut gefallen, Quatsch, dass er dann in den Garten gekommen ist und dort eine Runde gepennt hat. Dann stand er auf, hat im Garten erstmal so Himbeeren geschnappt und ist dann wieder verschwunden. Kleines Detail, als er verschwunden ist, hatte er Klamotten von einem der Hausbewohner an. Also dem scheint es da richtig gut gefallen zu haben. Die Polizei hat den Mann dann kurze Zeit später wohl doch festnehmen können. Aber er wurde dann wieder freigelassen. Aber da steht nur, er muss dann doch mit entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Finde ich auch spannend, dass man quasi zweimal ins selbe Haus einbricht in derselben Nacht und eigentlich ja gar nicht auf Geld aus ist oder auch sonst irgendwas, sondern einfach nur
Täter kehren immer an ihren Tatort zurück, heißt es ja.
Ja. Also fand ich jedenfalls irgendwie ein bisschen schräg. Und dann, das ist vom Tom die Geschichte. Vielen Dank dafür. Dann habe ich noch eine Geschichte aus Österreich eingereicht bekommen. Die hat mir der Henrian zukommen lassen. Das dortige Bundesheer hat irgendwie ein sehr gutes Händchen bewiesen. Das hat nämlich einem jungen Mann eine Einberufung zur Musterung geschickt. Die Mutter so, nö, dazu muss man nämlich wissen, dass der eine sehr schwere Muskelerkrankung hat und nach einem Herzstillstand im Wachkoma liegt. Also die Mutter so, ja, nee, eher nicht, geht so nicht. Schickt die ganzen Befunde und Atteste zum Bundesheer, ruft sogar den passenden Kommandanten an und sagt ihm, ja, Freunde, nein, geht nicht. Das hat das Bundesheer aber irgendwie nicht interessiert. Die haben eine neue Einberufungsbescheid geschickt, sogar hier mit dem Androhung von Polizei.
Computer sagt ja.
Genau.
Soll sich mal nicht so anstellen.
Sowas entscheidet eben noch der Amtsarzt.
Genau, und daraufhin ist dann wirklich tatsächlich die Polizei vorbeigekommen, um quasi so zu sagen, ja, hey, hier, wir haben so einen Haftbefehl, ne?
Was ist der jetzt auch beim Bundesheer?
Dann schickt ihn zurück zum Konzert.
Böse Zungen würden ja behaupten, dass es dem Militär eigentlich ganz recht ist, wenn die Gehirnaktivität so relativ minimal irgendwie kaum messbar.
Der Chat schreibt auch Wachkoma, Führungsmaterial.
Mhm. okay, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Also jetzt ist es natürlich kein Führungsmaterial, sondern bedauerliches Missverständnis und also keiner weiß, wie das passieren konnte. Also, ne? Und so.
Egal, schicken Sie auf jeden Fall vorbei.
Ja, genau, mehr oder weniger. Also, ja, leider nein, leider gar nicht.
Aber ich habe jetzt ein neues Lebensziel. Ich möchte, dass irgendwann mal eine meiner Sockenpuppen einen Einberufungsbescheid bekommt. Apropos, zum Thema That's Not How It Works. Diese Butze, die Pentesting-Kurse anbietet,
ja.
Geriert sich auch so ein bisschen darüber, dass wir sind alle ehemals Militär gewesen. Ist ja irgendwie so ein Qualitätsmerkmal in den USA. Und die bieten deswegen auch einen Veteran-Discount an. Wo kriege ich denn kurzfristig meine Bescheinigung meines Wehrersatzdienstes her? Ich habe nämlich mal nachgefragt und er meinte dann, ja, sowas würde ausreichen. Gib her den Lappen. Wie geil. Ha. dass der Zivildienst nochmal für sowas herhalten würde.
Ich hätte eine Non-Meldung, also wieder was, wo die Überschrift spannender war als die Geschichte dahinter, aber sie erlaubt ein nettes Gedankenexperiment, vor das ich euch gerne stellen würde. Stellt euch mal vor, ihr seid Schlangenbesitzer und eine jener Schlangen hat sich um euren Hals gewickelt. Es ist eine Würgeschlange, erkennt man da. Ich vermute mal, ihr würdet da auf Hilfe hoffen.
Ich würfel auf Initiative.
Ja, nee, du bist gebound, heißt das so, gebindet. Also du kannst keine Aktion durchführen, schon gar nicht welche mit kinetischer Komponente. Du kannst nichts, also alleine, nee. Aber zum Glück kommt da die Polizei herbei, die dich aus dieser misslichen Lage befreien möchte.
Ja.
Wenn nett ist, so von der Polizei, ne?
Ja, findet ihr da auch den besten Lösungsansatz, die Waffe zu ziehen und auf die Schlange zu schießen?
Nee.
Nein.
Tja, dann würde ich euch vorschlagen, euch sowas nicht in Pennsylvania zufahren zu lassen. Denn dort ist das genauso geschehen.
Ja, nee.
Man wenn alles muss wohl dazu sagen, und da kommt jetzt die Nonnengeschichte ins Spiel, die Schlange war wohl lang genug, als dass der Kopf weit genug vom Kopf des Besitzers entfernt war, sodass dann ein gezielter Schuss tatsächlich nur die Schlange getroffen hat.
Wie war das, wenn das einzige Werkzeug, das du hast, ein Hammer ist, zieh dir das Problem wie ein Nagel aus?
Mhm. Ja, das nur am Rande. Denn dann könnte ich auch noch aus der Medizinforschung berichten. Im letzten Monat hat der Pharmakonzern Genentech berichtet, dass sie ihr Medikament Crenzumab getestet haben. Ein Medikament, das gegen Alzheimer wirken soll, indem es amyloide Proteine bekämpft, die verkleben können und dann das Gehirn von Alzheimer-Patienten verklumpen können. Ja, die Firma berichtete, nö, hat nicht geklappt. Es hat keine präventive Wirkung festgestellt werden können. Im letzten Jahr wurde Aduhelm, ein weiteres neues Medikament, diesmal von Biogen, zugelassen, das auf derselben Wirkungsweise funktioniert, basiert. Dieses Medikament ist zu dem erschwinglichen Preis von $56,000 pro Dosis zu erhalten, weswegen jetzt schon davon ausgegangen wird, dass allein durch dieses eine Medikament die Kranken, die Medicare-Kosten in Zukunft doch deutlich steigen werden. Spannend an diesem Medikament ist, dass im Jahr 2019 die klinischen Versuche, die klinischen Tests, Testphase abgebrochen wurde, nachdem die Behandlung keinerlei klinische Vorzüge oder Vorteile hat zeigen können. Was aber nicht heißt, dass die Firma dahinter nicht trotzdem für die Zulassung lobbyiert hat, erfolgreich. Ja, insgesamt ist es so, dass über die letzten zwei Dekaden 99% der klinischen Tests in Sachen Alzheimer-Medikation negativ ausgefallen sind, im Sinne von keine Wirkung oder nicht die erhoffte. Und die basierten halt größtenteils alle auf dieser Annahme, dass diese amyloide Proteine für Alzheimer grundlegend verantwortlich sind. Das ist derzeit so sehr vorherrschende Meinung, dass 100 von 130 derzeit in Entwicklung befindlichen Medikamenten auf diesem Konzept beruhen. Stellt sich heraus, diese Annahme fußt tatsächlich auf einer einzigen Studie, die vor 16 Jahren herausgebracht wurde in einem peer-reviewed Magazin, eine Zeitschrift. Das heißt also, da haben Wissenschaftler, die Ahnung haben davon, sich die Sache angeguckt und dann darüber befunden, ob sich das lohnt oder ob das guten Gewissens veröffentlicht werden kann. Dieses Komitee, das über die Studie geguckt hat, hat festgestellt, ja, irgendwie, also wir haben das unsere Zweifel. Und was macht man als ordentlicher Wissenschaftler in so einem Fall? Man kauft sich Aktien der entsprechenden Firma und schreibt dann doch noch einen Brief an die zuständige Behörde und bittet darum, dass das Ganze nochmal überprüft werden sollte, bevor das Medikament zur Studie zugelassen wird, also zum Praxistest. Vermutlich, um noch ein bisschen Zeit herauszuschinden, um an der Börse ein bisschen Gewinn zu machen, bevor dann herauskommt, passt nicht. Kam aber lange nicht heraus. Denn durch diesen Brief, der dann doch irgendwie geschrieben wurde, wurde ein unabhängiger Investigator, ein unabhängiger Untersucher eingesetzt. Und der hat sich die Studie mal angeguckt und festgestellt, klingt alles toll, ist ja auch alles schön mit Bildmaterial belegt. Dieses Bildmaterial sieht aber, also es war wohl erkennbar, dass da Bilder teilweise wirklich zusammengeschnitten wurden, so dass sie das Narrativ der Studie schön untermalt haben. Das wurde dann auch so gemeldet, was zur Folge hatte, dass der Autor der fraglichen Studie kurz drauf, ein paar Monate drauf, ausgezeichnet wurde. Von irgendeinem Komitee, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, welches genau das war. Jedenfalls war der Mensch, der diese Auszeichnung vergeben hat, Co-Autor der Studie.
Hä?
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 Aha. Also ist schön zu sehen, dass da das mit dieser Peer Review und dem Gleichen, dass das alles so gut funktioniert. Aber jetzt 16 Jahre später ist diese investigative Untersuchung von dem einen einzelnen Menschen, der festgestellt hat, kann so nicht wirklich stimmen. Wurde inzwischen dann auch noch mal eine Expertenkommission von Bildforensikern wurde über die Studie geschickt und die haben in der Tat festgestellt, die Hunderten von Bilder, die da zum Beleg dargelegt wurden, seien zum Teil shockingly blatant examples of image tampering. Prima, dass jetzt wirklich 16 Jahre lang die wissenschaftliche Community sich voll auf dieses eine Konzept konzentriert hat in ihrer Forschung.
Also Herr Fisch,
von dem jetzt ernsthaft in Frage gestellt wird, ob dieses Protein, das zwar wirklich bei Alzheimer-Patienten vermehrt aufgefunden wird, ob das wirklich einen kausalen Zusammenhang bestimmt.
Vor allem 16 Jahre, wie viel weiter man da in dieser Forschung jetzt schon sein könnte.
Ja.
Oh Mann.
Soll ich noch einen Sargnagel reinhauen? Es gibt, mir fällt der Name des Medikaments aktuell nicht ein. Ich habe den Artikel nicht in die Themenliste aufgenommen. Aber es gibt ein Medikament, das wohl auch unter anderem für die Behandlung von Alzheimer-Symptomen eingesetzt wurde, das du aktuell in den USA nicht mehr bekommen kannst. Denn eine der Kontraindizierungen ist Schwangerschaft, aus naheliegenden Gründen. Es kann nämlich auch steht im Verdacht, auch dazu benutzt werden zu können, eine Schwangerschaft abzubrechen. Weil ich vielleicht der übliche Alzheimer-Patient oder die übliche Alzheimer-Patientin da jetzt gar nicht so im Verdacht steht. Ja.
Das ist ja auch so eine Nebenwirkung dieser ganzen Scheiß-Misere, dass die typische Alzheimer-Patientin vielleicht gar nicht Alzheimer-Patientin ist, nur weil dieses Protein da irgendwie aufgewiesen werden konnte, von dem man jetzt überhaupt nicht mehr weiß, ob es mit der ganzen Sache überhaupt irgendwas zu tun hat. Und man fragt sich halt auch, wie viele Leute mit Alzheimer wurden dann nicht diagnostiziert, weil dieses ominöse Protein fehlte und hätten irgendwie besser behandelt werden können. Und wie viele False Positives gab es? Es ist, ja, eine Riesenmisere. Aber der Optimist in mir sagt, naja gut, dann aufstehen, abklopfen und jetzt mal richtig in die richtige Richtung forschen. Vielleicht bringt diese Offenbarung ja ein bisschen positive Entwicklung.
Aber ich soll Optimist sein.
Ich hab, also, es ist mir bewusst, dass ich im Vergleich zum Herrn, ich trage grundsätzlich schwarz und alles Bunte ist hässlich, dass ich da vielleicht ein wenig sonniger in meiner Ignoranz bin.
Irgendwer fragte mich auf dem Potsdok, wo ist El Spotto eigentlich? Ich sagte, der sitzt bestimmt in irgendwas Orangem. Geh einfach mal in die Richtung und guck nach.
Ich glaube, ich hatte relativ wenig. Ich hatte meine quietschgrüne Mütze mit.
Salt and Curry.
Mhm. Ja gut, dann hattest du dich gut getan. Das ist ja auch was, ne?
Wir haben das Potsdok gar nicht gesprochen, aber ich glaube, es haben mittlerweile genug drüber gesprochen, oder?
Es ist alles gesagt, aber noch nicht von jedem mal so.
Ja. Also es war fantastisch.
Ja, kann man, glaube ich, sagen.
Auch wenn wir danach zu viert irgendwie positiv sind, wissend, dass das passiert, würden wir, glaube ich, wieder hinfahren. Zwar.
Wo ja nicht mehr ganz klar ist, ob das überhaupt da passiert ist, weil ihr tatsächlich nämlich insgesamt die einzigen wart. Also da hätte ja noch jemand.
Ah, bin ich mir unsicher, wenn ich mir so diverse Discord-Server angucke.
Okay.
Da sind wir nicht die einzigen geblieben. Oder zumindest in relativ enger zeitlicher Abfolge.
Hier war tatsächlich die einzige,
von denen ich gehört habe. Wir haben keinen einzigen getroffen. Also wir sind vom Potsdok ins Auto und hier hingen und da war kein anderer.
Okay.
Also das ist muss.
Ja, aber das wäre ja trotzdem schön, wenn die Leute sich zumindest mal ein bisschen bei uns Olga melden könnten, weil wir momentan eigentlich davon ausgehen, dass tatsächlich irgendwie dein Beutesohn der Einzige ist, der es irgendwie gehabt hat. Und wir bis jetzt gerade eben davon ausgegangen sind, dass eben nichts bei uns auf dem Potsdok passiert ist. Also ja. Das wäre schon schön, das zu wissen.
Ich glaube dir, dass es schön wäre, das zu wissen. Ich glaube nicht, dass sich das im Nachgang wirklich aufklären lässt. Vor allem mit einem gewissen zeitlichen Abstand kannst du es halt immer weniger genau
jetzt ist
sagen.
Jetzt ist es eben schon wurscht.
Ja. Also, keine Ahnung, die Kinder waren vorher nirgendwo draußen unterwegs. Wobei, warte mal, wir waren einmal schwimmen. Eine Woche vorher. Ja. Also wir kriegen es einfach nicht geklärt, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz, wir würden wieder hinkommen. Und das ist halt die Aussage, die ich machen wollte, wissend, dass wir danach hier positiv testen würden. Einfach, weil es schön war. Und
oh ja.
Man kann einfach ganz schlecht, wenn man nicht da war, kann man anderen Leuten ganz schlecht beschreiben, wie sehr einem das gefehlt hat.
Ja. Ich für meinen Teil war wieder so ein bisschen viel zu viel soziale Kakerlake, den Schmetterling, aber
Gott. Unter unseren Füßen rumgekraucht.
Er ist aus unruhigen Träumen erwacht.
Was? Nee, ich hab mich wieder zu sehr zurückgezogen, finde ich, und zu oft. Und das trotz vorherigen Beschluss, eben das nicht wieder zu tun. Aber es ist halt irgendwie dann doch, man ist halt, wie man ist. Und so. Und aber dennoch, also auch ich, das ich wäre, also das sollte man mal wiederholen. Ja. Kann man mal wieder machen.
Aber jetzt mal ohne Scheiß, das Gefühl habe ich auch. Wenn ständig Leute mit irgendwas beschäftigt und man hat wie immer nicht mit allen so viel geredet, wie man es hätte reden wollen.
Ja, das eh.
Ja.
Ja, das Ding ist nur, bei mir war es nicht die Beschäftigung der anderen, sondern das bei mir selbst irgendwie der Antrieb, dann doch da mal dazu sich zu stellen, zu setzen, ins Gespräch. Da fühle ich mich immer so invasiv und überhaupt und ist halt auch anstrengend und ich bin ja, so halt. Also bei mir war es von mir aus ein wenig eine gewisse Phlegmatik, an der ich noch arbeiten muss. Eine soziale Phlegmatik.
Hätten wir irgendwas besser machen können?
Nö. Ihr war also Orga nochmal, auch wenn das jetzt wahrscheinlich ein oder zweimal schon gesagt wurde, Hut ab. Ich stelle mich jetzt jeden Mittwoch vor die Tür und klatsch für euch. Super gemacht und das hat auch ein gewisser Herr Schaar dann irgendwann gegen Ende des Podstocks gesagt, oder nach dem Podstock auf Twitter irgendwie was von wegen hier ein Event, wo zu Spitzenzeiten 100 Leute doch auf überschaubarem Areal sich zusammengefunden haben und dennoch muss ich sagen, ich fühlte mich vor, während und nach des Podstocks sicherer als hier einmal Brötchen holen gehen, was jetzt Corona angeht.
Weiß auch nicht, was bei euch überall reingebacken wird in die Brötchen.
Ja. Nee. Ihr habt alles richtig und toll gemacht. Es ist, wie gesagt, so soziale Interaktion sehe ich nicht in mein Kompetenzgebiet und dementsprechend bin ich da auch Misserfolg meidend dann sparsam mit meinen Versuchen ins selbige zu treten.
Ja, aber du, das ist ja nichts, was du dazu erzwingen musst, also.
Nö. Ich habe nur, also mein Anliegen war einfach nur wissen zu wollen, ob es irgendwie eine Aktivität gegeben hätte oder irgendwas, was man hätte anbieten können, um soziale Interaktion zu erleichtern. Nee,
das ist ja noch schlimmer, dann so Vorstellungsrunden mit Wollknäuel zu werfen, da wäre ich ja schreiend weggerannt. Alles gut. Und ich glaube, also noch mehr Anreiz als irgendwie eine offene Bar mit Goldbrand bis zum Abwinken und überhaupt.
Das Abwinken kam recht schnell.
Ja, das wollte ich gerade sagen, so viel Goldbrand war das gar nicht. Ja, nee, Spotto, wir machen dann einfach nichts hier irgendwie. Du musst einfach irgendwie einen Workshop machen und dann wird das schon.
Mhm.
Introvertieren für Fortgeschrittene oder so.
Ja.
Der Chat hat einen geilen Spruch geliefert. Egal wie negativ deine Lebenseinstellung ist, vom Podstock kommt man positiv zurück. Wie geil.
Kilt-Häkeln, ja, wäre auch eine schöne Idee.
Was, Kilt-Häkeln?
Ja.
Ja.
Also ich habe ja fürs nächste Podstock mir vorgenommen, dann wird wirklich mal Paranoia auf der Bühne gespielt. Eventuell muss ich mich da nochmal mit dem Audio-Team kurz schließen.
Ich kenne da jemanden.
Oder zumindest die Zugangswege zu mir großzügig blockieren. traditionell bekommt ja der Teamleiter als Ausrüstungsgegenstand einen Laserpointer und ein Megafon. Ich stelle mir gerade vor, wie der Teamleiter das Megafon zu den Lippen führt, tief Luft holt und dann siehst du wie so in Zeitlupe, wie Ansgar mit ausgestreckten Armen so in 70 Grad Schräglage auf die Boxen zuspringt, um den Stecker zu ziehen.
Ich hab da einen Regler, den ich nach unten schieben muss und schon ist da Ruhe.
Achso.
Alle Regler auf null.
Nö, ja, das ist einfach der Maus.
Verdammt, und dann dachte ich, man müsste noch Rücksicht nehmen. Aber gut, dass du mir die Sorge genommen hast.
Aber interessante Idee wäre halt, das so ähnlich mit so einem Megafon zu machen, wie wir das Telefon umgebaut haben. Da einfach eine Mikrofonkapsel rein und fertig.
Ja, also ganz ehrlich, das Ding ist irgendwie so ein 10-Euro-Spielzeug mit zwei Batterien oder so.
Also da wäre es wahrscheinlich nicht schlimm, wenn man da einfach ein Kabel rantackert und eine andere Mikrofonkapsel reinbastelt.
Das geht mir, glaube ich, mehr um diesen kurzen Rückkopplungen-Quietsch als alles andere.
Ach ja.
Gucken wir mal.
Ja, gucken wir mal. Sollte kein Problem sein.
Ja.
Alle Schandtaten und überhaupt.
Aber jetzt machen wir erstmal einen Winter-Potstock, dem man beiwohnen kann, sozial distanziert. Mm. Vielleicht ist das dann, Spotto, eher deine Variante.
Da brauche ich aber noch eine Nebelmaschine.
Für daheim.
Hast du doch.
Ja, hast du doch im Mund.
Ja, die reicht nicht.
Dann kaufst du dir eine zweite.
Das macht meine Lunge nicht mit. Nee, das Ding hat mir Freude bereitet.
Winter-Potstock, sagt ihr? Mhm. Das heißt, ich muss mich auf die nächste Paranoia-Möglichkeit ganz anders einstellen.
Ja.
Mit wem muss ich dann mal irgendwie ein Armdrücken betreiben, um eventuell einen Slot von über 45 Minuten zu bekommen?
Melde das Ding, sobald es möglich ist, an mit dem Hinweis, ich meine, bei dem Online-Podstock ist es eh mehr oder minder wurscht, weil wir da das ja alles relativ frei gestalten können. Und ja. Ordentlich melden, da musst du auch mit niemandem Arm drücken. Das ist halt einfach, hey, ich fänd's geil, wenn das zum Beispiel auch Open-End sein könnte, dann guck mal eben, dass es vielleicht ein bisschen hinten ran gedrückt wird. Weil so eine Runde dauert ja eigentlich immer so lang, wie so eine Runde dauert, ne?
Ja, du kannst das schon irgendwie steuern. Das ist dann halt mehr so eine, mehr Bühnenshow als Rollenspiel. Ja. Aber die Frage ist dann halt, ob du Kandidaten, Kandidatinnen aus dem Publikum nimmst, weil dann kannst du eine halbe Stunde ungefähr draufrechnen. Mit Einnorden, Umziehen und so weiter.
Wie gesagt, muss man drüber reden und Ruhe sehe ich jetzt aber kein großes Problem.
Ach, schön.
Ja, das machen wir aber auf. Er würde ich vorschlagen. Hat noch jemand
nicht so wirklich, nichts, was jetzt noch unbedingt rein muss.
Nö.
Ich könnte euch noch von einem Emotional Support Alligator erzählen, wenn ihr das wollt. Also fand ich ganz...
Ich wurde die Tage übrigens als Emotional Support Human bezeichnet, was ich sehr schön
auch
fand.
Auch schön, ja. Ich hätte noch im Angebot...
Und jetzt will ich vom Alligator hören.
Warte, ich will es bloß ankündigen. Emilia, ich könnte euch noch von Emilia erzählen als Abschluss.
Okay, dann erzähle ich jetzt von Wally, dem Alligator.
Oh.
Wally. Ja, weil der Besitzer von Wally, der hatte ein bisschen Pech, dem sind eine ganze Menge Familienmitglieder gestorben. Ihm ging es echt schlecht und er hatte Depressionen. Ah ja, wir sind hier übrigens in Pennsylvania. Und
da ist mal Reptilien gegenüber, aber also sollte er sich nicht als Schal umlegen.
Ja. Aber also der Alligator, der ist auch echt nett, weil irgendwie ein Kumpel von ihm, der hat so eine Alligator-Auffangstation und der Wally, der
hat... Wer wirft denn mit Alligatoren?
Hat sich... Ja, gute Frage. Der hat dann so sich dadurch hervorgetan, dass er eben gar nicht so aggressiv war wie die anderen Alligatoren, nicht nach dem Pfleger geschnappt hat und so halt insgesamt so ein sehr chilliges Tier war. Und dann hat der gesagt, ja Mensch, hier, Joey mit O-I-E, Joey, nimm doch diesen Alligator mit nach Hause und vielleicht... kommt ihr ganz gut miteinander klar. Stellt sich raus, war auch eine richtig gute Sache. Die wohnen jetzt zusammen und verhält sich von der Sache her überraschend ähnlich wie ein Hund. Er kuschelt mit seinem Besitzer, er geht ihm mit ihm spazieren, er kommt, wenn er beim Namen gerufen wird, und hat inzwischen ein offizielles Zertifikat als Emotional Support Tier. Wie es sonst eben sonst eher nur Hunde oder Katzen haben. Ja, Wally.
Wobei, ja, ich überlege jetzt, ob man den Alligator auch trainieren kann wie ein Hund. Zum Beispiel können man Fuß und Apportieren können wir dann kombinieren, zum Beispiel.
Das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee.
Apportier den Hund.
Nee, eher so den Fuß.
Amputier den Fuß?
Ja.
Dann ich sehe das so, du schmeißt einen Stock, Hund rennt los, Alligator hinterher.
Und Alligator kommt mit Hund im Maul wieder.
Du spielst zu viel Stray.
Ja, also das Einzige, was mich an dem Artikel so ein bisschen nachdenklich zurücklässt, ist der Absatz: Inzwischen besucht Joey mit Wally auch regelmäßig Schulen oder Veranstaltungen, um den neugierigen Anwesenheiten alles über Alligatoren zu erzählen. Und Wally ist ein perfektes Vorführexemplar, das vielen Menschen die Angst vor den schuppigen Tieren nehmen kann. Ja, vielleicht, denke ich mir, ist es gar nicht so schlecht, dass man vor solchen Viechern zumindest einen gesunden Respekt hat und dann nicht so, oh, bist du ein Feind. Ups, Hand weg.
Das ist vielleicht auch nicht jeder so chillig wie Wally.
Ja, eben. Also da bin ich ein bisschen skeptisch, was den Punkt angeht. Aber ich freue mich natürlich, dass Joey und Wally sich so gut verstehen.
Ja. Also ich meine, aber auch ein Alligator in rot-weiß gekringelten Strickpulli ist mir... Ist, glaube ich, wirklich weniger.
Where's Waldo?
Genau, der ist ja so auf jeden Fall einfacher zu finden.
Mhm.
Und nach Waldo brauchst du nicht mehr suchen.
Waldo ja. Heißt ja auch Wally. Auf der anderen Seite des Teiches.
Ernsthaft? Ah, okay.
Mhm. Ja, ich glaube sogar die hiesige Seite.
Walter. Wir müssen Walto suchen.
Ja.
Where's Wally ist britisch, Where's Waldo ist dann... Da drüben.
Okay.
Ist aber der gleiche Typ, den man finden muss.
Ja, jeder macht diese Geschichte mit den Sockenpuppen-Accounts. Ich bin echt late to the party.
Ja.
Ja.
Ich wollte euch ja noch von Emilia...
Oh, wir brauchen beim nächsten Podstock einen Schminkkurs.
Bitte was?
Ja, Spotto, du hast deine Berufung.
Und dann werde ich da stehen und euch immer andere Hintergründe dahin halten, während ich ein Foto mache. Ist für die Statistik.
Mhm.
Nicht für irgendwelche Sockenpuppen-Accounts.
Ja, genau. Emilia. Emilia wurde umbenannt. Emilia hieß nämlich vorher Bug. It's Emilia, not a Bug. Nee, egal. Jedenfalls und ist ihres Zeichens Hühnchen. Das ist dann eben derlei aufgefallen. Also sie hat den neuen Namen bekommen, eben wegen Emilia Earnhardt, die ja dafür bekannt ist, dass sie halt einfach mal mit dem Flugzeug über den Atlantik geflogen ist als erste Frau und auch so recht abenteuerlustig gewesen zu sein scheint. Das Hühnchen ist jetzt selber nicht geflogen, nicht über den Atlantik, aber hat es zumindest geschafft, sich bei ihren Besitzern auf den Pickup unten in das Fahrgestell zu setzen. Und da einfach mal 13 Meilen mit in eine große oder in eigentlich die größte Stadt Vermonts mitzufahren. Das Ganze war dann auch teilweise mit relativ schnellen Geschwindigkeiten bis zu 65 Meilen pro Stunde. Genau, und das Ganze ist dann eben aufgefallen, als jemand eben mitbekam, dass halt auf einer der größten Straßen in Vermont da eben ein Hühnchen durch die Gegend lief, beziehungsweise halt unter so einem Auto hervorgesprungen war. Es gab dann auch ein bisschen Verantwortungsdiffusion, weil die Person, die eben das Hühnchen da eben ausmachte, dann bei der Polizei und beim Animal Shelter angerufen hatte und also beim quasi so Tierschutzbund, bla Zeug, die gesagt haben so, nee, Hühnchen machen wir nicht. Die Polizei war auch einigermaßen rat- und fassungslos und ja, das Hühnchen wurde dann erstmal von dem Typen, der es als erstes entdeckt hat, eingefangen und mit nach Hause genommen, bisschen Futter und sowas und ein Nest gegeben und Man konnte allerdings dann auch aufgrund des Facebook-Posts des quasi zeitweiligen Besitzers dann ausmachen, zu wem dieses Hühnchen denn eigentlich gehört. Und ja, Hühnchen ist jetzt wieder auf seiner Farm, da wo es ihm gehört, und hat jetzt eben, wie gesagt, den neuen Namen bekommen. Genau.
Das ist allerdings
spannend.
Spannend schon, aber also, dass der Name ihm dem Hühnchen gegeben wurde.
Was? Ach so, ist das ein Chicken, kein Cock?
Keine Ahnung. Ich habe die Geschichte nicht. Ich stelle nur gerade fest, dass Emilia Erhardt, die Namenspatin, ja eben, also neben ihrer avialistischen Karriere in erster Stelle dafür bekannt ist, verschollen zu sein und nie mehr aufgefunden. Ich als Unsolved Mystery Fan weiß das natürlich. Mhm. Passt dann wieder, also ist das ja quasi die Anti-Milia.
Haben Sie nicht die Überreste erst gefunden? Im letzten Jahr oder noch gar nicht so lange her, ja, tatsächlich?
Ich glaube aber, man war sich nicht sicher, wo das jetzt wirklich richtig hingehört. Also sie hat dann ja irgendwie noch einen zweiten Flug gemacht, wo sie dann irgendwie runtergekommen ist, unangenehm. Und
Ja, sie galt sehr lange als verschollen. Ja. Und ich dachte, gelesen zu haben, dass man...
Moment.
Hören Sie uns dabei zu, wie wir googeln.
Ja, keine Ahnung. Also hier in einem Artikel.
Das letzte sagt, ich weiß es nicht.
Von 2021 heißt es noch, sie wurde nie gefunden, aber das kann
Artikel
ja inzwischen
von, auch. Artikel von 2019 im ehemaligen Nachrichtenseite: Tod der Flugpionierin. Wurde Emilia Earhart von Riesenkrabben gefressen?
Crabs are people.
Ja.
Ja,
macht ja. Euch halt.
Über diese Frage machen wir uns jetzt mal Gedanken.
Mhm. Da Knochen von Emilia Earhart identifiziert.
Oh,
ja, siehst du.
Ja, bitte.
Schön.
Ja.
Ein Mysterium weniger, über das ich mir Gedanken machen muss.
Beruhigend, oder?
Och, gibt noch genug andere.
Ja, the truth is out there.
So schaut es nämlich aus.
Ja.
Welche Knochen hat sie denn identifiziert, wird gefragt. Ja, ich glaube andersrum. In diesem Sinne oder einem anderen, denkt euch, sucht euch einen Sinn aus, in welchem wir jetzt Tschüss sagen. Denn das soll es für heute gewesen sein. Es war uns eine Freude. Ihr seid die Besten. Der Staub zu euren Füßen lässt euch herzlich von uns grüßen. Wir danken Zuhören, für die Aufmerksamkeit, für die Anteilnahme und überhaupt fürs Bechatten. Schön auch alte Bekannte mal wieder, also die da Earhart-mäßig wieder aufgetaucht sind.
Also Heinz nicht, Emilia. Was?
Bis zum nächsten Mal. Das wäre dann vermutlich in 2 Wochen am 7. August. Bis dahin einen schönen Restsonntag.
Eventuell auch nicht, weil Judith und ich da woanders. Nee, warte mal, 7. August.
Doch, ja, das werden wir alles noch klären. Ja,
das klären das wir dann in der Redaktionskonferenz dann.
Schreibt uns in die Kommentare.
Auf Twitter, Mastodon,
bewertet uns auf gar keinen Fall bei iTunes.
Tretet unserem Discord-Server,
den Rücken zu.
oder fragt.
Wer unseren Twitch-Kanal findet, soll ihn bitte melden, er gehört nicht uns.
Soll ihn behalten.
Ich finde hier nicht mehr raus. Tschüss.
Ciao, ciao.
Moment, wo geht's denn jetzt aus?
Da.